Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt gerade tatsächlich schon in Deutschland ist und schon in einem Restaurant gesichtet wurde. Ja, die Dolphins sind am Dienstag gelandet, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, und befinden sich dementsprechend schon in Deutschland und alles super. Man akklimatisiert sich, die erste Pressekonferenz, das erste Training in Deutschland ist gelaufen, alles passiert. Es ist wirklich wahr, die Dolphins spielen in Deutschland. Wir haben Frankfurt Week, herrlich. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt natürlich, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo.
Ja, ich hatte ja gestern, also wenn ihr das hört, vorgestern den Livestream, dann könnt ihr nochmal auf YouTube nachschauen oder auch auf meinem Twitch-Kanal. Da gibt es ein kleines Video-Review, wie ich das jetzt wochenlang gemacht habe und dann zwei Wochen nicht. Was gibt es diese Woche noch an Content? Weil es gibt relativ mehr als sonst. Und zwar sind morgen im RTL NFL Radio der Dirk, der Vorstand des EVs, und ein weiterer Vorstand, der Markus, bei Tiziana im RTL NFL Radio. Das könnt ihr euch natürlich live anhören, das empfehle ich auch. Da werdet ihr vermutlich auch ein paar Sachen noch hören zum Thema Frankfurt. Wir gehen selber später nochmal auf das Thema Frankfurt ein. Dann hatte ich heute das Vergnügen, für 5 bis 10 Minuten im US-Radio noch dabei zu sein. Das war auch wild und spannend. Da warte ich auf die Tonspur, die laden wir euch dann noch als Podcast hoch. Das sollte auch kein Problem sein, 5 bis 10 Minuten. Nicht viel Neues, glaube ich, für euch, aber hey, mal cool was anderes zu hören. Und dann gibt es diese Woche morgen, also wenn der Podcast raus ist, ist es auch schon raus, und zwar das Frühstücksei der Footballerei. Da war ich bei Kutsche zu Gast und habe mit Kutsche über unseren Headcoach Mike McDaniel gesprochen. Das geht so ungefähr 50 Minuten. Also da gibt's jede Menge Content diese Woche für euch. Und dann, ja, alles andere. Es gibt den Chiefs-Podcast dazu, aber dann, wenn der Daniel da ist, mehr. Also Daniel vom Chiefs Kingdom wird später zu Gast sein. Und das ist dann wieder der zweite Teil. Ihr kennt das. Wir gehen jetzt gleich in die News. Dann gehen wir in das Roundup. Jetzt hätte ich das fast gedanklich übersprungen. Dann hätte ich wieder Ärger mit Micho gekriegt. Und dann geht's in die Review zum Spiel gegen die New England Patriots. Und dann sind wir auch schon beim Thema Frankfurt. Und dann. Also ich hab's heute mit der Satzbildung auf jeden Fall. Danach wird es um das Spiel gegen die Chiefs gehen. So, und da die Frage aufkam in der Community, die stelle ich jetzt zuerst, weil sie aus der Community kam, und zwar, ob man uns sehen kann, was wir so tun werden. Und da, Tobi, möchtest du anfangen, wo man dich wann vielleicht findet?
Also, ich plane, also was heißt ich plane? Ich habe morgen tatsächlich dann noch einen Nachtdienst, werde dann um circa 12, kurz vor 12 hoffentlich, hier losfahren, bin wahrscheinlich 3:30 circa, Hotel einchecken, bla bla bla, 3:30 unterwegs, werde dann erstmal einmal kurz ins Louisiana gehen, ins Headquarter der Dolphins, werde dann zu Snipes gehen, zu der Autogrammstunde von Raheem Mostert. Dann gehe ich wieder zurück und bin dann quasi von Freitagabend, gut, Freitagnacht Hotel ist klar, dann aber von Samstag von 11 an bis erstmal später Nachmittag im Louisiana zu finden und dann abends ab 8 zur Party nochmal. Zwischendurch muss ich meinen Sohn entgegennehmen und den im Hotel abladen.
Okay, der Sohn
natürlich vorher auch.
Der Sohn bleibt natürlich die ganze Zeit im Hotel.
Nee, der guckt sich das erst einmal an, dann merkt er, oh, mit 14 ist das ganz schön langweilig und das Hotel WLAN ist besser als in Louisiana und dann wird er wahrscheinlich wieder zurückgehen.
Ah, sag das nicht, schauen wir mal.
Nehme ich an.
Schauen wir mal. Cool. Ja, Micho, trifft man dich auch in Frankfurt? Ich meine, ich habe dich noch nie getroffen. Ja?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe ein Hotel gebucht für Freitag
und weiß auch noch nicht, ob ich das Hotel nicht kurzfristig stornieren muss, aber ich werde hier auf jeden Fall spätestens zum Spiel anreisen.
Ja, das ist ja schon meine Hausnummer. Ich werde ab Freitag Mittag da sein. Ich nehme morgens um 7 Uhr irgendwas den Zug aus München. Ich sage, warum so früh? Ich bin in der Regel Frühaufsteher. Entschuldigt das. Und ja, dann werde ich gegen Mittag in Frankfurt sein ab Freitag. Also wenn ihr da irgendwas machen wollt oder sagt, hey, cool, oder irgendwas Cooles vorhabt, wo ihr sagt, hey, vielleicht wäre das was für dich, lasst was hören. Ich werde Freitag vermutlich auch schon kurz im Louisiana sein. Ich werde mal schauen, was es sonst noch gibt und dann Samstag ab und zu im Louisiana sein. Vielleicht gehe ich mal zu einer oder anderen Franchise, die auch ihre Aktionen vor Ort hat. Das entscheide ich spontan, je nachdem, ob wir spontan was vom Drive noch machen oder eben nicht. Das entscheiden wir spontan. Wenn ihr da Ideen oder Lust auf irgendwas habt, sagt es einfach Bescheid. Ich glaube, wir sind für jeden Spaß zu haben. Und dann ist es das auch schon. Und sonntags sieht man mich beim Spiel. Ich reise am Montag irgendwann gegen Mittags ab oder so. Also bin eine lange Zeit in Frankfurt. Dementsprechend alles easy. Wenn ihr da irgendwas wissen wollt, haut es einfach raus, fragt. Und ja, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Und da kommen wir zu den News. Und als erstes einmal da nur zur Erwähnung der News, es sind alle Spieler mit in Deutschland, auch zum Beispiel Devin Achane, der noch auf der AA ist und nicht aktiviert werden darf, weil der noch ein Spiel aussetzen muss. Also trotz dessen ist das ganze Team angereist, was auch nochmal zeigt, einfach eine gewisse Art von Team Spirit und dass man jedem diese Erfahrung einfach mitgeben möchte. Dann ist ein Spieler jetzt auf der AA, der 4 Spiele Pause gemacht hat, und das ist Terron Armstead, und der ist mit dabei und der trainiert. Also das 21-Tage-Fenster ist offen und theoretisch könnte er auch spielen. Micho, wird er spielen oder wird er nicht spielen?
Also meine Prognose wird ja, er wird nicht spielen, aber da ich mich mit solchen Prognosen, man sieht Jalen Ramsey ja auch ziemlich daneben liege, ja, deswegen sage ich, er spielt nicht, denn ich liege ja in der Regel daneben, sodass er spielen wird.
Ich hätte aber auch gesagt, dass er wahrscheinlich eher nicht spielt, aber ich weiß nicht. Tobi, hast du da mehrere Infos?
Nee, habe ich nicht, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er spielt. Eventuell wird es dann so eine Lösung sein, dass er im allergrößten Notfall dann sich wahrscheinlich die Klotten anzieht und spielen könnte, man aber je nach Verlauf und je nach Spielstand guckt, ob man ihn denn dann unbedingt bräuchte, um ihm dann noch ein bisschen mehr Zeit zu gönnen.
Ja, da werden wir mal sehen, was am Ende dabei rumkommt. Dann ist es so, dass die Trade-Deadline vorbei ist. Die Dolphins haben dort nichts gemacht. Es gab wohl seichte Kontakte, dass Teams angefragt haben bezüglich Emmanuel Ogbah. Aber für mich war eigentlich relativ klar, dass dort nichts passiert, als alle Spieler mit nach Frankfurt gereist sind. Und damit war das Thema eigentlich durch, weil ich glaube nicht, dass du jemanden tradest, den du gerade mit nach Frankfurt genommen hast. Dementsprechend war für die Dolphins die Trade-Deadline eigentlich früher schon vorbei. Und ja, also für mich war das eigentlich dann abzusehen. Tobi, hast du noch gedacht, dass wir irgendwen holen, oder hast du gesagt, oh, den hätten wir auch holen können, oder wie hast du die Trade-Deadline?
Eventuell, wenn man jetzt von der O-Line nicht überzeugt gewesen wäre, der Guard Ezra Cleveland ist ja getradet worden, da hätte man vielleicht sich zumindest mal den Telefonhörer in die Hand nehmen können, aber schlicht und ergreifend waren jetzt einfach nicht die Optionen verfügbar offensichtlich, die Dolphins weitergebracht hätten. Darüber hinaus, wir haben ja kurz vor der Trade-Deadline, also wir haben ja Chase Claypool getradet, von daher, die Dolphins haben ja nichts gemacht, sondern sie waren jetzt nur die letzten Tage dann so, dass es keinen Spieler mehr gab, der sie verstärkt hätte.
Genau, Micho, wie sah das Ganze bei dir aus?
Ja gut, ich habe nichts erwartet. Wenn ich selbst mir was gewünscht hätte, wäre es natürlich was für die O-Line gewesen. Und da finde ich es ein bisschen schade. Das habe ich leider erst im Nachhinein mitbekommen. Und zwar Roger Saffold, der Dritte, hat wohl noch nicht offiziell retired gehabt oder sowas. War Free Agent und den haben sich die Jets geangelt. Das wäre ein Guard gewesen, der zumindest kurzfristig
unsere O-Line-Probleme für ein paar Spiele hätte beheben können. Und wenn er besser spielt, umso besser. Aber hätte Herrentoilette, ist nun mal nicht. Und wenn unsere Verletzten zurückkommen, haben wir schon ein gutes Team. Und ich würde sagen, gerade was die O-Line angeht, performt sie besser als erwartet. Wir sollten aber nicht auf Terron Armstead setzen.
Ja, auf jeden Fall sollen wir nicht auf ihn setzen, dass er die ganze Saison durchspielt. Ich glaube, das wäre wild, das einfach zu tun. Und damit sind die News soweit abgefrühstückt, weil alles andere kommt dann noch. Und damit, Michi, übergebe ich an dich und das Roundup.
Ja, und wie üblich habe ich wieder drei verschiedene Schlagzeilen. Fangen wir mal mit der harmlosesten tatsächlich an. Tobi, Playoff-Träume in Gefahr. Vikings verlieren Cousins für die Saison. Kann Minnesota ohne ihren Quarterback noch hoffen?
Also ich hätte jetzt schwer fraglich gehabt, ob die Vikings es mit Kirk Cousins in die Playoffs schaffen. Aber ohne Kirk Cousins sind diese eh schon nicht ganz großen Playoff-Hoffnungen natürlich noch mal ein wesentliches Stück geringer geworden. Sehen die Vikings offensichtlich anders. Sie haben sich ja mit, lass mich lügen, Joshua Dobbs, glaube ich, von den Cardinals per Trade verstärkt, um da dem Ausfall von Cousins was entgegenzustellen. Aber sie sind in ihrem Rosteraufbau, so wie ich das aus der Ferne verfolge, glaube ich, nicht an dem Punkt, an dem sie dieser Move wirklich weiterbringt. Also, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben und ein bisschen zu hektisch. Wie gesagt, auch mit Cousins wären sie für mich nicht wirklich ein Playoff-Contender gewesen oder kein ernsthafter Playoff-Contender, um das mal so zu sagen. Von daher, man weiß ja, was King Kirk so alles kann und was er nicht kann.
Wäre es für uns nicht möglich gewesen, Mike White an sie zu verkaufen, Tobi?
Das wäre sicherlich denkbar gewesen. Aber ich gehe davon aus, dass man bei den Dolphins auch gesagt hätte, Mike White ist unser klarer Backup, den behalten wir auch. Wir trauen uns nicht zu, mit Skylar Thompson als Backup in die weitere Saison zu gehen. Von daher war ein eventuelles Angebot vielleicht zu schwach, als dass man da überhaupt drüber nachgedacht hätte, denke ich.
Okay. Rico, Big Apple Battle Royale. Giants und Jets liefern das schlechteste Spiel der Saison. Und die Giants versagen in letzter Sekunde. Die Jets retten aber ihre Playoff-Träume.
Ja, erstmal möchte ich sagen, das war ein klassisches Big Ten College Football Game. Ja, also viele Punts, viel Ground Game, wenig Fun, viel Defense. Also fand ich das gar nicht so schlimm. Aber ja, klar, es war schon tough anzusehen. Und ja, ich bin bei den, die Jets schaffen es einfach, diese Spiele zu gewinnen und stehen jetzt mit einem positiven Rekord da. Angeblich soll Aaron Rodgers zurückkommen. Also da bin ich sehr, sehr interessiert, was der am Ende wirklich hatte und was der für Mittelchen nimmt, dass das so schnell geht. Weil normalerweise hast du ja 8 Monate mindestens Pause mit dem Achillessehnenriss und er ist jetzt wieder irgendwie 2-3 Monate danach am Bälle werfen oder so. Ganz, ganz komisch. Also er bewegt sich ja auch. Also ich weiß es nicht. Also ich bin da medizinisch auch nicht nah genug. Also dementsprechend bin ich einfach nur sehr, sehr skeptisch, was diese ganze Geschichte angeht. Aber ja, zurück zu den Jets. Sie gewinnen die Spiele, haben einfach auch manchmal unverschämtes Glück. Und ja, dann passiert sowas. Die haben halt eine Defense, die sie im Spiel hält. Und dann haben sie halt einen Schedule, der ihnen irgendwie auch momentan noch liegt. Und da muss man einfach sehen, was da jetzt die nächsten Monate noch bei rumkommt. Und die Giants, wir haben ja gegen die Giants gespielt und mit Emil dann hier das Thema gehabt. Die werden auf jeden Fall ein Contender für einen Quarterback sein. Also stehen ja ähnlich, genauso wie die Patriots da. Und das ist so die Riege der Teams, die am Ende der Saison zum Draft hin auf jeden Fall für einen Quarterback ins Gespräch kommen.
Gut, und da könnt ihr jetzt beide drauf antworten, auf die letzte Schlagzeile. 49er schocken die NFL und zwar in alle Richtungen. Zuerst 3 Niederlagen in Folge, dann holen sie sich Pass Rush Monster Chase Young zum Schnäppchenpreis. Sind damit die Playoffs sicher?
Ja, also, dieses Thema mit Chase Young ist ja, und warum er nachher für einen Drittrunden-Pick gegangen ist, er ist ja nicht gesund. Also er ist ja immer wieder verletzt. Natürlich, dieses, was die auf dem Papier da haben, die haben halt mit Bosa und Young zwei außergewöhnliche Spieler, die beide aber auch mit ihren Verletzungen zu kämpfen haben. Und nachher ist es so, oh, die 49ers, die haben ja auch so Pech. Ja, das ist genauso wie bei den Dolphins. Wenn du die Spieler holst, die verletzungsanfällig sind, dann ist es kein Wunder, wenn sich diese Spieler verletzen und du nicht die ganze Saison auf diese Spieler bauen kannst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Move ist, den es gebraucht hätte. Ich weiß nicht, ob ich nicht versucht hätte, natürlich, jetzt ist Kirk Cousins verletzt, ob ich nicht für Kirk Cousins gegangen wäre, weil ich glaube, der hätte dieser Offense nochmal einen ganz anderen Floor gegeben und dann hätte man weiterschauen können. Also für mich schon eine sehr, sehr wilde Sache. Auch das muss man, jetzt haben viele geschrieben, dann kriegen die vielleicht einen Compensatory Pick. Ja, aber du hast Montez Sweat, der für einen Second-Round-Pick zu den Bears gegangen ist, auch sehr absurd. Ich glaube nicht, dass ein Chase Young so einen Übervertrag bekommt, dass er ein Third-Round-Compensatory-Pick wert ist. Also das muss dann ja auch erstmal passieren, dass jemand diesen Spieler, der jetzt für einen Third-Round-Pick getradet wurde, so viel für diesen Spieler bezahlt. Also das sehe ich halt noch nicht, muss ich gestehen. Da bin ich gespannt, ob da was passieren wird. Und Playoffs, denke ich, sollten die 49ers trotzdem easy relativ erreichen, weil es sind 2 Teams mit 4-4 aktuell in den Playoffs, was die NFC angeht. Bei der AFC sind 2-4 und 3 Teams aktuell außerhalb der Playoffs. Das zeigt einfach auch den Unterschied irgendwo. Und ich glaube, dass die Playoffs dort nicht in Gefahr sind. Man hat halt gerade eine schwächere Phase und da muss man ein bisschen sich rauskämpfen. Aber insgesamt ist das ein Team, was sich über den Verlauf einer Saison definitiv im Playoff-Rennen, also die werden auch in die Playoffs kommen. Es würde mich extremst wundern, wenn die jetzt wieder so abschmieren würden und dann einen frühen Pick hätten, was ja 2019 oder 2020 passiert ist.
Tobi, möchtest du noch was ergänzen?
Nee, nur noch mal, um das mit den Playoffs zu unterstreichen. Also selbst wenn sie die NFC West nicht gewinnen, selbst wenn es dann Seattle macht, hast du halt in den anderen Divisions nicht die Anzahl an Mannschaften, die da stärker sind. Also ich meine, klar, in der East sind es die Eagles und die Cowboys, weil die Commanders alles weggetradet haben, was sie noch Spiele gewinnen lassen kann. Auch gut für uns, weil sie in 4 Wochen spielen. Du hast die Vikings, die jetzt gerade ihren Stammquarterback verloren haben hinter den Lions. Du hast dann noch die Saints, die weil sie nun mal zusammen mit den Bucks und den Falcons so zwischen 3 und 4 Siegen umhergehen, die da noch eine Rolle spielen. Aber der sehe ich auch nicht, dass 2 Teams aus der NFC South in die Playoffs kommen. Also selbst wenn sie ihre Division nicht gewinnen, dann sehe ich sie immer noch locker in den Playoffs. Kein Team kommt ohne größere Schwierigkeiten durch die Regular Season. Die 49ers haben jetzt eine schwierige Phase. Sie erkennen so langsam mit der größeren Sample Size, dass Brock Purdy vielleicht doch nicht der über Elite Quarterback ist, der jedes Spiel gewinnt. Aber Playoffs sehe ich da nicht in Gefahr, nein.
Okay, und dann wär's das schon vom Roundup.
Gibt's ja nicht, aber das wieder auch abgerundet, das Roundup hier. Entschuldigung für diesen schlechten Witz, aber ich gucke momentan sehr viel Content mit Dead Jokes. Die werde ich natürlich immer wieder einfließen lassen. Wunderbar, damit sind wir auch beim Spiel dann, was wir auch unglaublich gut abgerundet haben, die Dolphins zumindest. Und zwar haben die Dolphins zu Hause mit 31-17 gegen die New England Patriots gewonnen. Tua gewinnt das 6. Spiel in Folge gegen Bill Belichick, steht 6-0 als erster Quarterback überhaupt. 6 Spiele in Folge gegen einen der erfolgreichsten Headcoaches in der NFL-Geschichte oder der erfolgreichste Headcoach der NFL-Geschichte. Das ist schon eine krasse Geschichte. Ich habe meinen Senf gestern schon mal ein bisschen dazu abgeladen. War auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr interessantes Spiel, wie ich fand. Und es war am Anfang zumindest ein typisches Division-Game. Aber Tobi, erzähl doch mal, wie hast du das Spiel empfunden? Wie fandest du es? Und was sind so deine, ja, gib uns einen Rundumschlag, was du zu diesem Spiel sagen möchtest.
Es zeigt sich mal wieder, die Dolphins müssen keine extrem gute Leistung auf den Platz zaubern und können die Spiele trotzdem locker gewinnen gegen gewisse Gegner. War jetzt nicht nur gegen die Patriots, so auch gegen die Panthers oder so. Also sie sind mal wieder am Anfang ein bisschen schwer reingekommen. Aber es war nie zu diesem, nie im Spiel entstand der Eindruck, dass die Dolphins das Spiel nicht locker würden gewinnen können. Man hat deutlich gesehen, was Tua kann. Man hat deutlich gesehen, wie andere Defenses versuchen, darauf zu reagieren. Und irgendwann zum Beispiel sind die Patriots dazu übergegangen, dann auch wirklich, ich will nicht sagen, handwerkliche Fehler zu machen, weil du dich irgendwann entscheiden musst, wie du gegen die Offense der Dolphins verteidigst. Aber klar, wenn du Tyreek Hill die Möglichkeit gibst, durch eine Zone-Coverage durchzulaufen und dann keiner den aufnimmt, dann wirft Tua das lange Ding über 2 Yards, kleiner Insider, und dann hast du locker einen Touchdown. Wenn dann auch noch Jalen Waddle einen relativ guten Tag hat, wenn Mike McDaniel an der einen oder anderen Stelle, in Anführungszeichen berechtigterweise natürlich, auch das Risiko geht, wenn du nach 3 Versuchen gestoppt wirst und bist 4. und kurz, dann auch den 4. auszuspielen. Das war in dem Spiel, glaube ich, 2 oder 3 Mal der Fall, dass wir dann für den 4. auch gegangen sind und den dann mehr oder weniger locker dann auch in neue erste Versuche umwandeln konnten. Du hast, was du in Miami seit Jahren nicht mehr hattest, auch nebenbei ein relativ gut funktionierendes Laufspiel. Die Offense ist einfach rund. Das Play-Calling fand ich wieder sehr kreativ, war ziemlich gut anzusehen und ein lockerer und ungefährdeter Sieg gegen einen Division-Konkurrenten. Was natürlich die ganz große Story des Spiels war das Comeback von Jalen Ramsey. Es hat ein kleiner Tackle gefehlt, also wäre an dem einen Mann noch vorbeigegangen, wäre der auch für, ich glaube, es waren 95 oder 96 Yards gegangen. Er hat Mac Jones wunderbar gelesen, hat die Interception, die er geholt hat, wunderbar abgefangen und wie gesagt, mit nur ein bisschen mehr Glück hätte er den auch für 6 zurückgetragen. Man hat daran aber auch gesehen, was Jalen Ramsey dieser Defense bieten kann, wenn die Spieler wieder zurückkommen, die jetzt auch am Sonntag nicht gespielt haben. Wenn wirklich, also ich will jetzt nicht erwarten, dass alle fit sind, weil das kann man selten erwarten, aber wenn viele dieser Spieler, die jetzt momentan so immer so zwischen Day-to-Day sind, so wie Xavier Howard zum Beispiel, wie Connor Williams in der Offense, der hätte spielen können. Wenn wir die alle auf den Platz bringen, dann haben die Dolphins schon eine Mannschaft zusammen und ein Roster zusammen, was sich in der Liga echt sehen lassen kann und die auch in der Lage sind, nicht so gute Spiele, wie ich eben schon gesagt habe, gegen nicht so gute Gegner doch sehr deutlich zu gewinnen. Um mal auf die andere Seite des Balles und des Platzes zu sehen. Einmal kurz noch zu den Patriots, die ja, wie Micho in der letzten Woche so blumig ausgedrückt hat, meine absolute Lieblingsfranchise sind. naja, die sind einfach beschissen zusammengestellt. Sie machen leichte, vermeidbare Fehler und Drops. Und wenn man dann davon ausgeht, dass solche Dinger passieren wie das, was ich glaube Juju an Brandon Jones da so fabriziert hat, dann sind sie weder eine schlechte, sondern einfach auch wieder nicht eine widerliche Franchise. Also ich fand diesen Hit, der dann da kam, schon maßlos übertrieben. Und dass die Dolphins sich da aufregen und dass es da in einem Divisional Rivalry Game zu einigen Schubsereien kommt, war zwar zwangsläufig, aber genauso unnötig wie alles andere. Aber Mac Jones ist kein guter Quarterback. Der Wide Receiver Room der Patriots ist sehr überschaubar, nennen wir es mal so. Und wie ihr schon sagt, nicht ohne Grund werden sie wahrscheinlich sich in der Offseason gut überlegen, was sie auf der Quarterback-Position machen und ob sie im nächsten Draft nicht dann nach einem Quarter oder für einen Quarterback gehen. Die Dolphins haben relativ viel getan. Es gab ein paar Ballverluste, die nicht hätten sein müssen, aber trotzdem war das Spiel nie am seidenen Faden und es war nie in Gefahr.
Ja, ich würde tatsächlich gerade, weil das Thema hatten wir gestern auch oder vorgestern für euch im Livestream, diese Aktion von Juju. Also, ich meine, ich habe mir die Szene jetzt 2-3 Mal angeguckt und ich muss sagen, es war ein harter Hit, aber es ist ein, also er geht nicht mit dem Kopf voraus, er trifft ihn mit der Schulter, es ist ein super harter Hit und ich meine, Brandon Jones ist in der Luft, so, das ist halt, also ich weiß nicht, was sollte Juju Smith-Schuster in diesem Moment machen? Also gar nicht hingehen ist ja auch keine Lösung.
Naja, vielleicht habe ich in den letzten Wochen einfach zu viel Rugby geguckt, da war ja jetzt Rugby-WM, die Leute darfst du in der Luft halt nicht angehen, ne? Vielleicht bin ich dann da ein bisschen zu sensibel geworden, das kann auch sein, aber ich fand das schon über der Grenze, ehrlich gesagt.
Ich meine, für die... Halt, ja?
Hätte nicht sein müssen.
Na gut, ich meine, wenn man das umdreht, hätte wahrscheinlich weniger einer was gesagt. Die Flagge flog ja auch. Dementsprechend, die Schiedsrichter haben da auch Unnecessary Roughness gesehen. Der Rules-Expert von NBC war es, glaube ich, hat gesagt, na, eigentlich ein sauberer Hit. Micho, du warst, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, auch eher in der Fraktion, dass das ein nicht so sauberer Hit war.
Ja, weil tatsächlich, meiner Meinung nach, zielt er auf den Kopf von Brandon Jones. Brandon Jones ist schon in der Luft, der ist ja fast defenseless. Und wirklich, Juju hebt ab und er zielt auf den Kopf von Brandon Jones. Und das finde ich halt eben so dirty. Und das hat meiner Meinung nach tatsächlich Strafen verdient. Also das finde ich weitaus schlimmer als vieles andere, was sonst so gerne als unnecessary roughness und so gepfiffen wird. Also das war für mich tatsächlich eine der übleren Sachen in dieser Saison, die ich gesehen habe. Muss ich ganz klar sagen. Vor allen Dingen, weil es meiner Meinung nach mit voller Absicht war.
Ja gut, ich glaube, dass er mit voller Absicht getackelt hat. Aber jetzt, also ich glaube nicht, dass er dort in den Helm gehen wollte. Ich glaube, da gab es eine Aktion von, ich glaube, es war sogar Brandon Jones gegen Devante Parker, dieser Helmet-to-Helmet. Das war, fand ich, ein bisschen härter. Ich meine, Devante Parker musste danach auch raus mit einer Gehirnerschütterung. War auch recht übel. War natürlich auch nicht beabsichtigt. Schwierig, aber ja. Also ich denke, das ist auf jeden Fall im Graubereich. Ihr habt jetzt auch wieder hier mehrere Meinungen gehört. Könnt uns natürlich gerne sagen, was eure Meinung zu diesem Hit ist. Aber ich ahne, in der Dolphins-Community wird es eher sein, dass ja etwas zu hart war, der Hit. Aber auch das ist vollkommen in Ordnung, dieser Meinung zu sein. Wie gesagt, die Flagge flog. Und Micho, das wollte ich jetzt so als Überleitung nehmen. Was möchtest du zum Spiel der Dolphins gegen die New England Patriots sagen?
Ja, Tobi hat ja schon viel gesagt, und zwar viele Sachen, denen ich auch tatsächlich nicht zustimme. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, Tobi hätte im Stadion gesessen. Da hatte ich tatsächlich so das Gefühl, oh, das kann uns ganz schön aus den Händen gleiten. So ein bisschen das Gefühl, dass wir schon gelesen worden sind von Bill Belichick und von seiner Defense. So sieht man es auch bei der Interception von Tua und so. Und dass die Scheme-Anpassungen dann doch eine Weile gebraucht haben. Jetzt dürfen die Patriots meiner Meinung nach, gerade mit so jemandem wie Mac Jones und sowas, kein Maßstab für uns sein. Aber nichtsdestotrotz, gegen bessere Teams kann das schon ganz schnell in die Hose gehen. Also wir können froh sein, dass die tatsächlich kein gutes Team sind, die Patriots. Was mir vor allen Dingen übel aufgestoßen ist meiner Meinung nach wieder das Run-Game. Wir haben keine Fallback-Option. Wir sind sehr abhängig
vom Passspiel, teilweise auch davon, dass wir dann halt eben Big Plays auflegen. Das stört mich tatsächlich auch ein bisschen. Ich gebe es aber tatsächlich, oder ich schiebe die Schuld auf die O-Line. Viel anders kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, mit einer O-Line, die vollkommen fit ist, hast du auch wieder bessere Chancen im Run-Game. Und wenn man mal, wenn man mal guckt Next Gen Stats, ist es wieder sehr auffällig, dass das Run-Game, vor allem das erfolgreiche Run-Game, größtenteils über die linke Seite geht. Tatsächlich Speed. Einfach nur über Speed. Vielleicht noch ein bisschen durch die Mitte, aber rechts herum, da funktioniert fast gar nichts. Ich frage mich tatsächlich, warum das so ist, aber das ist schon seit längerem sehr, sehr auffällig, dass unser Spiel auch im Passing-Game eher linkslastig ist, vor allen Dingen was Erfolg angeht. Diese Einseitigkeit, das kann irgendwann zu Problemen führen gegen Teams, die das eventuell ausnutzen können. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir, glaube ich, auch umschalten können. Aber das sollte man trotzdem mal beobachten, ist meine Meinung. Jalen Ramsey haben wir gerade eben, oder hat Tobi gerade eben schon drüber gesprochen, hat halt Folgendes. Ich fand den sehr beeindruckend an Interception, nicht nur, wie er ihn gelesen hat, weil das kann, glaube ich, auch ein Spieler, der schon retired ist, wenn du es einmal drauf hast. Ich fand den Closing Speed gut. Nach so einer Verletzung, man hat es, glaube ich, bei der Review so ein bisschen gesehen, da habe ich Rico extra gesagt, er soll zurückspulen. In dem Moment, wo er weiß, wo der Ball hinkommt, wo er sich umdreht, bis zu dem Punkt, wo er geht, das sind 7 oder 8 Yards ungefähr, das macht er innerhalb von einer Sekunde. Wirklich, eine Sekunde sind auf der Uhr. Und das ist schon ganz schön heftig. Außerdem sieht man, was es für einen Einfluss hat, wenn Jalen Ramsey auf dem Spiel ist, auf die anderen Quarterbacks. Auf dem Feld steht, Entschuldigung. Kader Kahu, deutlich ein Step-up. Man muss immer noch bedenken, wo der junge Mann herkommt, aber einen deutlichen Step-up mit einem Jalen Ramsey an seiner Seite. Das war also hervorragend. Wirklich, wirklich ganz extrem hervorragend. Ja, bisschen schnellere Anpassung. Letztendlich haben wir das Spiel solide gewonnen, aber ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, weil wir so gut waren, sondern weil wir so gut waren, wie man es gegen die Patriots halt nur sein muss. Und im Moment muss man gegen die Patriots nicht besonders gut sein. Positiv möchte ich noch erwähnen, die Defense, die auch einen, insgesamt nicht nur Jalen Ramsey, den ich jetzt herausgehoben habe, die Defense hat insgesamt einen Step nach vorne gemacht, fand ich. So als ob das jetzt wieder etwas besser passen würde alles. Ich habe irgendwo was Schönes gelesen, die drei Jalens, Jalen Phillip, Jalen Wondi, Jalen Ramsey. Touchdown, Touchdown, Sack. Also, die haben schon die Zahlen aufgelegt. Sehr schön fand ich das, also es kam ein bisschen Production auch von der D-Line, vom Pass-Rush. Und das brauchen wir gegen so Mannschaften wie zum Beispiel Kansas City, Buffalo. Da muss einfach auch die Production herkommen. Da reicht es nicht, nah am Quarterback dran zu sein, bevor man wirft, sondern da muss man auch zum Quarterback kommen. Das war gut. Das Laufspiel war soweit, ich will jetzt sagen, auch ein bisschen unter Kontrolle. Von daher eine solide Vorstellung. Auch solche Spiele muss man erstmal gewinnen. Und früher hätten wir, glaube ich, solche Spiele verloren. Und das ist deutlich positiv. Also wie gesagt, die Interception von Tua, darauf vielleicht noch zu sprechen zu kommen. Ich habe es mir auch mehrfach angeguckt. Das ist das Risiko bei der Spielweise von Tua. Tua wirft, ja, wir sagen immer mit sehr viel Antizipation, aber er wirft den Ball eigentlich genau dahin, wo der Receiver kommen muss. Und die Receiver agieren mit so viel Speed, dass das deutlich früher ist, als man eigentlich erkennt, wie sich das Play entwickelt. Und ich könnte jetzt lange darüber philosophieren. Es gibt ja diese Route Trees, kennt ihr die alle? Also wirklich, wo man überlegt, dass ein Receiver geht und dann irgendwie tatsächlich auch einen Read hat und denselben Read wie den Quarterback machen muss und dafür dann quasi eine bestimmte Route ab einem bestimmten Punkt läuft. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann sind die, sagt man immer, die sind nicht auf derselben Seite des Playbooks, so nach dem Motto, und dann geht der Ball daneben. Das Problem ist einfach, dass der Route Tree so schnell ist, dass man auch als Quarterback teilweise nicht mal ansatzweise erkennen kann schon, wofür der Spieler sich entschieden hat und trotzdem werfen muss. Deswegen, ich kreide Tua zwar die Interception an, weil der Ball hätte da eigentlich nicht hingedurft. Da war klar, dass er intercepted wird irgendwo. Auf der anderen Seite hat er gar keine andere Wahl, weil das Game und das Play auch so darauf ausgelegt sind. Von daher, ja, Interception ist Tua schuld. Und nein, keine Sorge, weil, wie gesagt, bei unserer Spielweise müssen wir damit leben. Ganz schön fand ich auf jeden Fall, dass die Defense, die Patriots, nochmal, sind schlecht, trotzdem bei so wenig Punkten gehalten hat, sodass unsere Offense nicht ständig irgendwie nachlegen musste. Vielmehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Ja, nice. Ich würde noch ein paar Sachen drauf eingehen. Also, ich finde dieses, also das mit dem links und rechts finde ich relativ interessant, weil ich habe mir die Zahlen gerade bei PFF mal angeschaut. Also, es ist so, dass tatsächlich über wir zwischen dem Left Tackle und dem Left Guard besser laufen als zwischen dem Right Tackle und dem Right Guard. Das ist so. Vielleicht ist die Distanz da aber auch viel geringer, weil wir haben 3 Touchdowns gemacht und 3 First Downs geholt bei einem Yards per Attempt von 2,7. Das ist extrem wenig. Die anderen Werte sind alle 5 oder höher. Aber über die rechte Seite kommen wir zum Beispiel über den Tackle besser als über die linke Seite. Also es ist so ein bisschen mixed up. Und da liegt es vielleicht auch so ein bisschen an den Läufern selber. Das müssten wir uns vielleicht noch mal genauer anschauen. Mich finde ich aber super interessant. Aber da sollte man mal schauen, ob das ein Thema ist und wenn ja, woran das liegen könnte. Das war das eine. Und das andere, die Defense, auch da einfach mal für euch, die Defense hatte jetzt gegen die Patriots eine Effizienz, also EPA per Play von minus 2,12. Das war an diesem Spieltag die 5. Man kann natürlich von einem Spieltag jetzt nicht auf unbedingt, oh mein Gott, hat sich alles geändert und so weiter und so fort. Das kann man sicherlich nicht machen. Insgesamt sind die Dolphins aber bei minus 0,04. Also, und da ist das Spiel mit minus 0,21 eingerechnet. Das zeigt, dass Jalen Ramsey offensichtlich dieser Mannschaft nochmal, oder dieser Defense nochmal so einen riesen Boost gegeben hat, dass obwohl Xavier Howard nicht dabei war. Ja, das muss man einfach mal auch sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich ein Game Changer. Hoffentlich bleibt er gesund. Und das genau das die Trifecta, die du angesprochen hattest, Micho. Jalen Ramsey mit der Interception, Jalen Phillips mit dem Sack und Jalen Waddle mit dem Touchdown. Die Trifecta der Miami Dolphins. Richtig, richtig cool. Und insgesamt haben die Dolphins es einfach sehr, sehr souverän gespielt. Ich hatte so ein paar Bedenken, nachdem es dann 7-0 stand und kann es Belichick wirklich schaffen, diese Offense zu minimieren? Und nein, konnte er nicht. Ja, also Hill hatte über 100 Yards, Waddle hatte knapp über 120 Yards. Das ist das erste Mal seit 2018, dass die Patriots 2 über 100 Yard Receiver zugelassen haben. Also sieht man auch mal, was das bedeutet. Und na klar, die Patriots hatten auch Verletzungspech. Ja, da ist ein Christian Gonzalez auf IR, da ist ein Matt Judon auf IR. Das ist schon bitter. Dann funktioniert die Defense halt irgendwann nicht mehr so gut. Das ist einfach so. Aber was ich anmerken möchte ist, und zwar unsere Offensive Line. Und zwar, die funktioniert soweit ganz gut. Im Passing Game ist das gar kein Problem. Aber letzte Woche und auch diese Woche haben wir aufgrund der Ausfälle meiner Meinung nach extreme Probleme, was das Laufblocking, wollte ich schon sagen, also was das Runblocking angeht. Das ist halt wirklich einfach nicht gut, also weil wir einfach nicht mehr diese wirklich krassen Läufe generieren können, nur 1-2 Stück und nicht 6-7 pro Spiel. Und dann habe ich mir mal die PFF Grades angeschaut. Das ist wirklich auch von der gesamten O-Line, da hat keiner außer Robert Jones auf Left Guard, der zwischendurch dann auch reinkam, hat er keinen Grade über 60. Ja, und das ist nicht gut, weil 60 ist ein durchschnittliches Spiel. Und klar haben die Patriots eine gute Interior Defensive Line, aber da erwarte ich Besseres. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat kaum etwas zugelassen an Druck auf Tour, also 3 individuelle Pressure. 2 individuelle Pressure wurden gezählt. Einmal auf Lester Cotton, einen Hurry und der Sack ging auf Robert Hunt. Ich meine, gut, das hat jeder gesehen. Robert Hunt hatte nicht das beste Spiel, hat sich dann auch noch verletzt. Aber Tobi, da möchtest du was zu sagen.
Nee, ich wollte da jetzt nur ergänzen, wer da für uns teilweise dann in welcher Konstellation auf dem Platz gestanden hat und dass da natürlich ein Leistungsabfall völlig ohne Zweifel zu erwarten ist, dass aber Mike McDaniel das nicht als so schlimm erachtet hat, weil, wie gesagt, Connor Williams hatte Sachen an, er hätte spielen können, aber Mike McDaniel hat gesagt, nö, muss er nicht. Der wäre jetzt nur noch im absoluten Notfall dann aufs Feld gekommen. Du hast sie gerade erwähnt, Lester Cotton als Guard, Robert Jones als Guard, der gerade aus einer Verletzung kommt, Kendall Lamb zwischendurch als Tackle und Eichenberg als Center. Von der Starting O-Line war ja wirklich nur noch Austin Jackson übrig.
Das ist korrekt, aber wie gesagt, im Pro-Pass hat es gehalten, aber auch da, weil Tua den Ball einfach wieder extrem schnell losgeworden ist, und zwar 2,16 Sekunden, das ist absurd schnell. Das hat seinen Durchschnittswert jetzt wieder unter 2,3 Sekunden gebracht. Der zweitschnellste ist Joe Burrow mit 2,4. Ja, das zeigt einfach auch nochmal den Unterschied dort. Insgesamt muss ich sagen, haben die Dolphins das dann sehr, sehr souverän runtergespielt. Die Defense war da, man war deutlich besser als in den Wochen zuvor. Vielleicht ist das einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch die Dolphins Offense, Tua hat zwar in jedem Spiel momentan so ein, zwei kleinere Aussetzer, da kommt dann auch so eine Interception her. Beim zweiten Turnover-worthy Play, dass Tavia dann den Ball runterschlägt. Ja, den hat er einfach nicht gesehen, weil er Druck im Gesicht hatte. Das passiert, mein Gott. Aber insgesamt war das wieder eine souveräne Vorstellung von einem Team, was trotz dieser Verletzung einfach weiß, wie sie das Spiel gewinnen muss, kann, soll. Und das ist sehr, sehr schön. Das ist einfach vom Gefühl her. Ich hab's heute bei Kutsche, ich war mir einfach dessen noch gar nicht so bewusst, aber wenn ich so in die letzten Jahre zurückdenke, wie oft ich einfach vom TV gesessen habe und so, jetzt führen wir zwar mit ein, zwei Scores, aber ob das wirklich reicht, und ich meine, jetzt war ich gegen die Patriots nervös, weil es sind die Patriots, da weiß man halt nie, Division-Spiel, aber zum Beispiel das Spiel gegen die Panthers, wo wir mit zwei Touchdowns zurücklagen, selbst da war ich noch super entspannt, das haben wir damals auch in dieser Folge gesagt. Und das einfach vom Gefühl komplett was anderes als noch vor zwei, drei Jahren. Und das ist einfach eine wundervolle Entwicklung, wie ich finde. Und genau, das würde ich zum Spiel jetzt so gesagt haben. Die Defense, wie gesagt, passt. Wir haben gesehen, dass David Long immer besser reinkommt. Und Jalen Phillips ist auch langsam wieder da. Tobi, kleine Frage an dich. Du wirst es vermutlich aus dem FF wissen. Wenn ich jetzt keine halben Sacks zähle, wie viele Sacks hat Bradley Chubb die Saison schon? Drei, zwei, eins,
vier,
Antwort.
In den letzten zwei Spielen, glaube ich. Und insgesamt, lass mich lügen, fünfeinhalb, glaube ich. Nee, fünfeinhalb nicht. Dann hätte er letztens auf einer dieser Tafeln der Leader gestanden. Ich glaube, viereinhalb oder fünf.
Tatsächlich. Also insgesamt hat der Bursche 7 Sacks. Also wenn ich nur vollwertige Sacks zähle, also halbe Sacks als ganze Sacks zähle, weil ich bin auch, weil was ist so ein halber Sack? Mein Gott, gib halt beiden Spielern einen Sack und dann ist doch gut. Ich finde das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich bin da so einer, der sagt, gib den Jungs doch diesen kompletten Credit, so viele Sacks haben sie nicht in der Saison, dann zähl halt die zwei, drei halbe als volle mit und dann ist die Zahl auch vernünftig und plausibel, weil der momentane Führende laut PFF ist 10 Sacks Daniel Hunter. Also da ist Bradley Chubb tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, dass er so viele Sacks auf dem Konto hat. Dafür spielt er irgendwie nicht aufregend genug, aber das nur mal so als kurze Randnotiz an alle Zuhörenden. Tobi?
Als kleine Ergänzung vielleicht, die Dolphins sind noch nicht mal so, in Anführungszeichen, das Team, was so viele Sacks generiert, aber ich glaube, wir stehen bei 61 Quarterback-Hits oder so und das ist dann schon eine Zahl, die durchaus bemerkenswert ist, gerade auch im, Liga-Vergleich im oberen Drittel. Also wir machen schon gehörig Druck auf den Quarterback.
Ja, also wir sind das Team mit den meisten Quarterback-Pressures tatsächlich und das Team mit den wenigsten Quarterback-Pressures in der Offense. Das ist schon beeindruckend, wie ich finde. Und ja, also oder Harrys irgendwie, so war die Zahl. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, nagelt mich bitte nicht drauf fest. So, insgesamt muss ich sagen, bin ich zufrieden und die Dolphins haben bei mir jetzt immer noch ein Positivspiel. Also ich hatte ja in meiner Rekordprognose gesagt, dass die Dolphins mit 4 Niederlagen in die Pause gehen, also in die Bye Week, die wir nach dem Deutschlandspiel haben. Und wir haben nur 2. Das heißt, wir haben definitiv nach der Bye oder durch die Bye Week noch ein Spiel, was auf dem Positivrekord bei mir ist. Dementsprechend cool. Ich bin einfach hyped as hell. Gibt es noch etwas, Tobi, was du sagen möchtest? Du hast ja jetzt gelauscht, du hast zwischendurch mal was gesagt, aber gibt es noch Sachen, die du ergänzen möchtest zu dem, was Micho und ich gesagt haben?
Im Wesentlichen eigentlich nicht. Der weitere Spielplan, weil du ihn gerade angesprochen hast, kommt den Dolphins tatsächlich auch aufgrund der Ereignisse der letzten Tage entgegen, weil der übernächste Gegner hat weder einen GM noch einen Head Coach und wie gesagt, die Commanders haben keinen vernünftigen Pass Rush mehr. Also von daher, da kommen dann 2 Spiele, die ich so leicht als Trap Games eventuell gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, da muss man aufpassen. Die werden jetzt vermeintlich einfacher und nur um das mal so zu sagen, lieber Rico, ich gehe schwer davon aus, dass, ich habe jetzt eine neue Serie gestartet, dass die Dolphins mit 2 Siegen plus in die Bye Week gehen. Und wer nach der Bye Week alles wiederkommt, von wegen Armstead, Achane, River Craycraft, die sind ja dann alle wieder fit und könnten dann wieder eingesetzt werden. Die Mannschaft wird auch von innen heraus stärker, ohne dass wir noch jemanden Externes dazu geholt haben. Kleine Randnotiz habe ich gelesen. Das ist der beste Saisonstart seit 21 Jahren, seit 2001 unter Jeff Darlington. Und so fühlt sich das momentan auch an.
Ja, damals, vor 21 Jahren, als ich 11 Jahre alt war. Herrlich. Du hast ja, verrückte.
In Dolphins Bettwäsche geschlafen, Mann.
Natürlich, das steht außer Frage. Aber verrückt, einfach verrückt. Es ist cool und es ist einfach schön, Dolphins-Fan aktuell zu sein. Micho, gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest?
Nein.
Okay, danke. Tobi.
Mir ist noch was eingefallen. Ich liege vorne, übrigens, wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil Raheem Mostert ja am Freitag eine Autogrammstunde macht. Natürlich gehe ich dahin und wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich ihm natürlich sagen, dass er tunlichst die meisten Touchdowns der Dolphins in dieser Saison machen würde. Ich hätte das predicted.
Na gut, also ich sag mal, ich habe die gerade offen. Tatsächlich hast du Mostert mit 1000 Yards mehr Rushing, das ist möglich. Die meisten Touchdowns, okay. Kommen wir zu Nummer 3. Kevin Howard wird mehr als 8 Interceptions haben.
Ja, Connor Williams, Zeit.
Connor Williams wird nach Woche 8 nicht mehr das Starting Center sein. Und Celtric Wilson wird mindestens 400 Yards und 4 Touchdowns haben. Das könnte tatsächlich sein. Bei Micho ist tatsächlich die 80% Touchdown-Rate mit dem Rushing-Play davor oder als Rushing-Touchdown sehr, sehr gut. Bei den Big Plays weiß ich jetzt gerade nicht. Bei den anderen Geschichten, gut, wir konnten nicht ahnen, dass
da liegen wir ganz weit weg bei den Big Plays. Ja, allein durch die Running Games. Ich habe gesagt, ja, ein Big Play pro Game, maximal im Schnitt.
3 hattest du gesagt.
Also 3 pro Game?
Ja.
Okay, bei 3, da weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich hatte im Kopf, dass ich 1 gesagt hätte und da sind wir ganz weit weg von.
Ja, nee, das sind 3 Big Plays im Spiel. Aber, also momentan muss ich sagen, was das angeht, Tobi, hast du jetzt gerade ein kleines Eigentor geschossen. Phillips und Chubb haben beide 12 oder mehr Sex. Ja, Phillips kommt zurück, da könnte es, Chubb, haben wir gerade schon gesagt, steht bei 7. Tua spielt die ganze Saison durch, war meine 2. Die 3. war, Dolphins kassieren weniger Sex als im Vorjahr. Nummer 4 war, die Running Backs haben über 78 Receptions. Die haben, glaube ich, schon fast 50, also schon fast die Zahl im Vorjahr. Und die Nummer 5 ist halt, dass die Dolphins ein Playoff-Spiel gewinnen. Das schauen wir dann mal. Aber ich sag mal, vielleicht waren unsere Hot Takes nicht hot genug. Vielleicht war es das. Aber haben wir das jetzt auch einfach abgehakt? Wir waren
in der Saison auch einfach zu positiv.
Wir waren einfach nicht positiv genug. Dann musst du beim nächsten Mal kommen. Aber klar, also wie gesagt, ich sag mal so, das sind Hot Takes. Und wenn die Hot Takes wahr werden, und das ist jetzt ja, wenn wir uns alle drei zusammen nimmt, einfach ein großer Prozentsatz an dem, was normalerweise nicht war. Also das ist wirklich, wo ich sage, puh, die Saison verläuft wirklich sehr, sehr positiv bisher. Und klopfen wir auf Holz, dass das so weiterläuft. Gut, dann haben wir die die Patriots gesweept. Ja, herzlichen Glückwunsch, Patriots, take the L. Und dann geht es auf nach Frankfurt. Tobi, du hattest schon das Louisiana angesprochen. Dort wird es sowohl am Freitag, am Samstag und am Sonntag das Headquarter der Miami Dolphins geben, wenn ich richtig informiert bin. Hol uns da doch mal ein bisschen ab.
Ja, das ist in der Theorie richtig, in der Praxis sicherlich auch. Am Freitag wird es allerdings kein offizielles Programm geben. Das ist ein sogenanntes Soft Opening. Das heißt, es ist schon da, es ist schon geschmückt, aber es wird jetzt nichts groß an Party oder sowas geben. Das findet alles am Samstag statt. Da wird es mehrere, ohne dass ich das jetzt zeitlich eingrenzen darf, das wird sicherlich, wenn der Podcast rauskommt, stündlich veröffentlicht werden. Da sind die Dolphins ein bisschen zurückhaltend. Also es gibt Gewinnspiele, TD und die Cheerleader kommen vorbei, Ex-Spieler werden kommen, wer das sein wird, wissen wir nicht. Es wird ein Raffle vom Miami Dolphins Germany e.V. geben. Die Miami Dolphins Germany e.V. werden eine eigene Ecke haben, wo wir uns aufhalten können und wo man die Möglichkeit hat, sich über den Verein zu informieren, Mitgliedsanträge auszufüllen, Gespräche zu führen und so weiter und so weiter. Als großes Bonbon. Der junge Mann war ja auch in den letzten 5 Jahren, ich glaube ein oder zweimal schon im Dolphins Drive zu Gast. Der Chris Burkhardt aus der Miami Dolphins Germany Bubble, aka DJ Pyro, wird am Samstagabend und am Sonntag, ich glaube Sonntag vor dem Spiel, als DJ das Programm begleiten und auch die Moderation übernehmen tatsächlich. Da sind wir sehr stolz drauf und da kann man auch stolz drauf sein, dass die deutschen Dolphins quasi das Mikrofon in der Hand halten, wenn die Miami Dolphins ihr Headquarter und ihr Bühnenprogramm da absolvieren werden. Wie du schon angeregt hast am Anfang, Rico, wir werden auch da sein. Ob wir da vielleicht spontan Stimmen fangen, Interviews führen oder so, das müssen wir spontan sehen. Ich werde meine Klotten auf jeden Fall dabei haben und mitnehmen und dann werden wir sehen. Das Essen wird so Freitagabend zumindest, meine ich, hätte ich gelesen, Miami-Style haben. Es ist eine Burger-Braterbude, es ist klassischer American Food, also da wird es jetzt nichts großartig an Überraschungen geben, aber man sollte sich da einfach überraschen lassen, was da am Samstag und was da am Sonntag kommt. Wir werden uns wahrscheinlich um 12 vor dem Louisiana treffen, ein Gruppenbild machen wollen mit allen Dolphins, die da sind, ob sie jetzt im Verein sind oder nicht, dann versuchen gemeinsam zum Stadion zu gehen, vor dem Stadion nochmal, wenn wir es schaffen, von den Räumlichkeiten her, ein eigenes ein Foto machen mit allen nationalen und internationalen Dolphins. Wenn man also als Miami Dolphins Fan etwas erleben möchte und sich mit anderen Dolphins connecten möchte, ist man beim Louisiana auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Hervorragend. Also ja, wenn ihr da Wünsche habt oder irgendwas wissen wollt zu uns, haut es einfach raus oder sagt, hey, das findet ihr cool, wenn wir das covern oder dies covern. Lasst uns das einfach hören. Also wie gesagt, wir sind da sehr, sehr spontan und würden da auch auf Wünsche versuchen einzugehen. Wir können natürlich jetzt nichts versprechen, das gesagt sein, aber wir sind zumindest für Ideen offen, Tobi.
Ich habe noch zwei Dinge vergessen. Das eine ist die TV-Präsenz. Es wird auf jeden Fall RTL-Radio kommen im Laufe des Samstagabends.
Wow. warte mal.
Quatsch, RTL-Fernsehen und RTL-Radio kommt auch.
Oh. Ja, die TV-Präsenz, das RTL-Radio wird da sein. Ja,
richtig. Ich mit meinem Radiogesicht und meiner TV-Stimme, natürlich. Nein, also es wird werden sicherlich hin und wieder mal Kamerateams kommen, denke ich. Die Beatwriter aus Miami, die das Team begleiten, da sind sicherlich auch einige da oder schauen mal rein. Die deutschen Sportreporter werden sich das Ganze, ohne dass ich Namen nennen könnte, nicht entgehen lassen. Da werden sicherlich einige vorbeischauen. Ich hoffe, dass wir auch von unseren Podcast-Gästen vielleicht, die in Frankfurt sind, von den anderen Franchises, den einen oder anderen begrüßen können. Und was ich noch vergessen habe, da sagt vielleicht unser Gast von dem Chiefs Kingdom was dazu. Die Footballerei veranstaltet am Samstagnachmittag ein Burger-Tasting. Im Vorfeld der ganzen Geschichte haben der Daniel und sein Kumpel für die Chiefs und die Monika und die Chiara für die Miami Dolphins Germany einen Burger oder etwas zu essen kreiert. Das Ganze wird auf der Fan Experience getestet. Da kann man dann probieren und abstimmen. Und es geht darum, welcher besser schmeckt. Und dann wird eine gewisse Geldsumme für einen des Gewinners ausgesuchten karitativen Zweck gespendet werden können. Fand ich eine Riesenidee, finde ich super. Wenn ihr Bock habt und wenn ihr das seht, ihr wisst ja, wo ihr euer Kreuz machen könntet.
Ja, cool. Also ja, da wird es auch ein paar Sachen geben. Genau, wunderbar. Und das wäre es, glaube ich, auch soweit schon. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich nichts mehr, was mir spontan in den Sinn kommt. Ihr meldet euch einfach bei uns. Wie gesagt, ihr erreicht uns über Twitter, Facebook, Instagram. Also es gibt genug Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch auf Spotify antworten, da werde ich dann auch drauf eingehen, wenn ihr das möchtet. Gar kein Problem, sind für allen Schabernack zu haben. Und dann geht es jetzt in die Preview zum Spiel gegen eben solche Kansas City Chiefs. Und damit, ja, sind wir fertig was rede ich hier eigentlich schon wieder? Wir sind fertig mit der Review und jetzt geht's in die Preview. Und für die Preview zum Spiel gegen die Kansas City Chiefs, wir haben den Namen, ich glaube, jetzt schon dreimal genannt, ist der Daniel vom Chiefs Kingdom Germany da. Moin, Daniel.
Moin, erstmal hier die Mute-Taste finden. Freut mich sehr. Wir haben ja eine gemeinsame, spannende Highlight-Woche vor uns.
Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Es ist wild aktuell, was so passiert. Aber bevor wir auf das, was wilde, was passiert, eingehen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Wie kommt es dazu, dass du Chiefs-Fan bist? Und roll einmal die Werbetrommel oder rühr einmal die Werbetrommel, heißt das. Genau, stell dich mal bitte vor.
Sehr, sehr gerne, genau. Daniel Jensen, arbeite im realen Leben bei Spot5, dem größten europäischen Sportvermarkter. Also normalerweise verkaufen wir die Trikotbrust vom HSV, von Dortmund und von Hertha. Und ich habe da ein kleines Team, das eben auch relativ viel im American Football macht. Das ist so ein bisschen das NFL-Flag-Programm, betreuen wir auch die Chiefs, betreuen wir auch ein paar andere Themen, machen wir drumherum um Brands, die im NFL-Kosmos unterwegs sind, aber eben auch ganz viel Fußball und ganz viele andere Themen. Also wirklich, mein ganzes Leben dreht sich um Sport, mehr oder weniger. Und mein Hobby und das, was wir in der Freizeit machen, ist eben einmal die Footballerei. Die kennen, glaube ich, ganz viele, der wahrscheinlich drittgrößte Sport- oder Football-Podcast, den wir bei uns in Deutschland haben. Und eben mein ganz, ganz großes Herzensprojekt, die Chiefs. Und da haben wir seit knapp anderthalb Jahren den Podcast Das Kingdom, glaube ich, der relevanteste, größte deutschsprachige Chiefs-Podcast. Und drumherum, ich habe vor anderthalb Jahren mit Kutsche zusammen ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben, eine Biografie, die im Edelsportverlag erschienen ist. Und was ist da noch so? Ansonsten ganz viel Social-Media-Kram, alles um die Chiefs herum, um Football allgemein herum. Also das bringt sehr, sehr viel Spaß. Wir haben einen Fantasy-Podcast im Locker-Room, bei dem wir über all das reden. Also mein Leben dreht sich schon sehr, sehr viel um American Football aktuell. Und dieses Wochenende kommt das ja alles so ein bisschen zum Höhepunkt.
Richtig, richtig coole Sache. Und diese Woche ist auch alles sehr, sehr eng miteinander verwoben. Footballerei mit uns tatsächlich, also sowohl dem e.V. als auch dem Dolphins Drive. Ich habe es am Anfang gesagt, morgen die Folge Frühstücksei mit Kutsche und mir über Mike McDaniel, den Head Coach der Dolphins. Daniel, dann gibt es ein Burger-Brat-Wettbewerb. Ich glaube, so habe ich es gesagt, weil ich es nicht ganz genau wusste, worum es da geht. Aber da ist ja auch was geplant zwischen, ich glaube, du bist da mit am Start und kochst mit wem gegen die Chiara und der Monika von den Miami Dolphins Germany, wenn ich da richtig informiert bin.
Genau, Marius und ich für Hellmanns, das ist, glaube ich, der Partner, den wir da haben, das ist irgendwie ganz cool, weil Hellmanns ist die Nummer 1 Mayo in den USA. Und wir haben hier immer ganz andere Produkte, aber das ist wirklich die Burger Mario, die es da gibt, und mit denen zusammen wollen wir gucken, welches Team den besseren Burger hat. Ich glaube, wir haben so Sliders, kleinere Burger, damit man die auch testen kann, und wir werden Samstag gegeneinander, ich glaube, kochen sagt man nicht, Burger braten und die dann in der Zeil am Mittag dann zur Probe stellen und neutrale Fans, keine Chiefs, keine Dolphins-Fan geben und mit denen zusammen reden. Ich hab schon gehört, eure ist eine Fischleckerei, wenn ich es richtig gesehen habe, Burger mit Fischstäbchen drauf. Und bei uns geht es dann so ein bisschen klassisch, aber der Patty ohne Fleisch und nur mit Bacon. Das ist die Infos, die ich bisher so erhört habe. Von daher, wenn ihr das probieren wollt, so roundabout 13:30, 14 Uhr in der Frankfurter Innenstadt, glaube ich, könnt ihr anfangen zu testen.
Sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Und ja, wilde Kombination. Für mich dann ist nichts dabei, aber ich bin auch Dolphins-Fan, ich darf sowieso nicht probieren, dementsprechend alles in Ordnung. Und dann gibt es noch, dann haben wir das fast auch rund, und zwar vom Chiefs Kingdom Germany macht ihr einen Live-Auftritt, wenn ich das, also ich glaube, das ist von eurem Podcast. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen?
Na genau, was wir machen, also nicht Chiefs Kingdom, sondern Das Kingdom, um das noch einfacher zu machen und markenrechtlich nicht angreifbar zu sein, haben wir mehrere Sachen. Wir haben am Samstag eine Lesung um 15 Uhr, Hugendubel, Tickets leider schon vergriffen, aber ich glaube, man kann auch so nochmal vorbeikommen und gucken, ob man nicht reinkommt. Da reden wir über Patrick Mahomes, über das Buch, was ich zusammen mit Kutsche geschrieben habe, und so sein Leben, seine Stärken, wieso ist das der beste Quarterback, der leistungstechnisch wahrscheinlich jemals in der NFL gespielt hat. Ich weiß, Dan Marino ist der am dichtesten dran ist. aber ansonsten ist das sozusagen wirklich das Thema Mahomes. Und dann würden wir ab 18 Uhr eine Party haben im Massiv Zentral. Auch die ist leider Gottes ausverkauft. Also wir haben über 400 Tickets innerhalb von 10 bis 12 Stunden verkauft. Das war völlig absurd. Ich hatte nicht ansatzweise damit gerechnet und war so ein bisschen traurig, dass wir seitdem allen Leuten sagen müssen, sorry, wir haben wirklich keine Tickets mehr. Das Ding ist voll. Geht euch wahrscheinlich ähnlich, also das Interesse an diesem Spiel ist einfach unfassbar, und da werden wir wirklich den ganzen Abend bis 0 Uhr feiern, und da haben wir ein paar Leute, die auch bei den Chiefs arbeiten vor Ort, wir haben Influencer vor Ort, wir haben amerikanische Fans, UK-Fans, italienische Fans und ganz viele andere Ländern, die vorbeikommen und mit uns zusammen das Wochenende feiern. Das ist vielleicht, also wird euch ähnlich gehen, ich finde das Grandioseste, dass da wirklich einfach Welten aufeinandertreffen, unfassbar viele Fans aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Sprachen, und alle haben die gleiche Leidenschaft Football, und dann bei euch sind es die Dolphins, bei uns sind es die Chiefs, und da freue ich mich sehr, dass das kommen wird. Das wird wirklich, wirklich sensationell. Und dann am Sonntag, ihr werdet ja ähnliches planen, ich glaube, ihr marschiert wirklich von eurer Location aus der Innenstadt bis zum Stadion. Wir treffen uns, also da dann Dolphins nutzt den anderen Weg, wir treffen uns am an der Haltestelle Stadion Straßenbahn, ist die Endstation der Linie 21 ab 11.30 Uhr und machen so einen kleinen Kansas City Fan-Treff und marschieren dann gemeinsam zum Stadion ab 13 Uhr. Also das ist unser Plan. Ihr seid natürlich sehr willkommen. Also ja, ich meine, Football ist Family und wir freuen uns da über jeden, aber die dominante Farbe sollte dann schon rot sein.
Ja, da bin ich eh gespannt, wie nachher die Farbverteilung im Stadion sein wird. Das wird eine richtig, richtig verrückte Geschichte. Und ja, ich sag mal, du sprichst ja, glaube ich, jedem so ein bisschen aus dem Herzen, dass es einfach verrückt ist, was da aufgefahren wird, beziehungsweise wie jetzt wirklich alles irgendwie involviert wird. Und Tobi, da möchtest du was ergänzen?
Ja, selbstverständlich. Da muss ich bei dem Rot, muss ich natürlich einhaken. Aufruf an alle unsere Hörer. Natürlich Miami Dolphins like alles in Aqua. Also wer was an Jerseys, Hoodies oder sowas hat, lasst uns das Stadion in Aqua tränken, dann haben wir ein bisschen den Kontrast zum Rot. Und dann gucken wir mal,
genau, wie es aussieht. Witzig, dass du sagst, ich habe bei uns auch den Leuten gesagt, bitte zieht eure weißen Trikots nicht an. Also wenn habt ihr weiße Trikots ich hatte auch mal gerade das Türkis bei euch, aber wenn ihr es Aqua nennen wollt, ist auch okay.
Da sind die Miami Dolphins etwas eigen, auch die aus Amerika. Das ist nicht Türkis, das ist Aqua.
Ja, auf jeden Fall in Aqua tränken fand ich auch sehr gutes Wortspiel, Tobi. War bewusst danke, gewählt, danke. Ja, sehr, sehr gut. Und es ist, ja, es wird auf jeden Fall interessant werden. Und das war's, glaube ich, schon zu den Aktionen. Ich weiß nicht, Daniel, gibt's sonst noch was, wo du sagst, boah, das sollte man sich nicht entgehen lassen?
So allgemein meinst du? Also ich kann euch empfehlen, geht doch mal zu Burger King in der Frankfurter Innenstadt. Da werdet ihr euch auch nicht wohlfühlen wahrscheinlich, weil der völlig in Chiefs Rot ist mit Informationen über die Spieler und so weiter. Also wirklich, also kann man wirklich mal ausprobieren. Ist beeindruckend, was der Chiefs Partner Burger King da ins Restaurant bringt. Also ich war die Bilder, die ich gesehen habe, ich war wirklich fasziniert davon, wie detailreich die das Ding umsetzen. Also das ist beeindruckend. Und ansonsten glaube ich, das Chiefs Schiff in Richtung Eiserner Steg kann man sich auch mal angucken vor Ort. Gibt's da auch gutes Essen und viel Spaß. Also da ist viel geboten, auch für Nicht-Chiefs-Fans. Aber ansonsten glaube ich, werden wir diese Stadt völlig übervölkern, wie es in München letztes Jahr auch war. Und überall, wo du hingehst, wirst du ganz viel unterschiedliche Football-Fans treffen. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, da ganz unterschiedliche Gespräche zu führen und zu sehen, wo die herkommen, was der Background da ist und da einfach wirklich diese Football-Kultur weltweit in Frankfurt zu sehen.
Richtig, richtig nice. Also es wird ein Football-Fest, davon kann man definitiv ausgehen. Und dann können wir den amerikanischen Bürgern und Bürgerinnen, übrigens auch unsere Hörerinnen, dürfen natürlich auch gerne Aqua tragen am Wochenende, nicht nur die Hörer. Und dementsprechend
müssen.
Es ist eine Pflicht, es ist eine Dolphins-Pflicht, das genau so zu machen. Aber gut, damit haben wir das rund gemacht. Wir haben euch ja vorher auch schon erzählt, was so noch abgeht. Also in Frankfurt ist vieles geboten. Da kann man es kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf. Das kann man, denke ich mal, versprechen. Gut, kommen wir zu dem Gegner, den Kansas City Chiefs, die jetzt, wie es sich für einen AFC Division Führenden gehört, 6-2 stehen und überraschend am Wochenende gegen die Denver Broncos verloren haben. Ganz wilde Geschichte irgendwie, weil, naja, ich meine, in Miami sah das Ganze skurril aus und das Ergebnis der Chiefs gegen die Broncos wird jetzt noch ein bisschen skurriler in dem Zusammenhang. Aber Daniel, ich meine, 6-2, alle sind gesund. Ihr habt quasi die Love Story des Jahres. Ich glaube, man kann als Chiefs-Fan nicht unzufrieden sein bisher, oder?
Ja, also ich glaube, es ist immer das Problem, von wo guckst du drauf? Und wir sind einfach bei den Chiefs echt in den letzten Jahren unfassbar verwöhnt von der Leistung dieser Offense, von dem Team allgemein, von den Erfolgen, dass man natürlich schon ein Tick kritischer drauf guckt, einfach von der Fallhöhe, aus der man kommt. Und die Chiefs sind gerade, also die Fans, aber ich glaube auch das Team, das hat man im New Heights Podcast von Travis Kelce auch gehört, massiv unzufrieden mit dieser Offense und da klickt das einfach in gar keinem der Spiele, vielleicht gegen die Chargers am meisten, aber ansonsten ganz, ganz selten nur. Also Travis Kelce und Patrick Mahomes machen ihr Ding. Wir haben mit Rashee Rice einen spannenden, wirklich interessanten Rookie, der wirklich gute Leistungen bringt, aber der nächste Schritt von ganz vielen Spielern ist irgendwie ausgeblieben. Sowohl Sky Moore als auch Kadarius Toney, die beide Touchdowns im Super Bowl letztes Jahr gefangen haben, sind nicht wirklich in der Spur. Viele Drops, viele Probleme. Wir haben mit Marquez Valdes-Scantling jemanden, der eigentlich das Spielfeld stretchen soll und dann aber eher zum Jogger geworden ist, aus Sicht vieler. Gegen die Chargers hat er plötzlich performt, aber es war das einzige Spiel bisher. Und Justin Watson, ein relativ unbekannter Wide Receiver, der im letzten Jahr schon okay Rolle gespielt hat, ist fast der sicherste Receiver, den wir haben. Von daher ist es ein bisschen merkwürdig und auch auf Running Back Jerick McKinnon letztes Jahr noch mit einer irren Touchdown-Streak aufgefallen, tut sich schwer. Und auf der anderen Seite haben wir mit Clyde Edwards-Helaire einen Erstrunden-Pick von uns, mit dem wir alle irgendwie nicht happy sind. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch vor der Trade-Deadline das Team verlassen würde gegen den zukünftigen Pick. Und wir würden alle gerne eigentlich LaMichael Perine, den Bruder von Samaje Perine, sehen, der im Practice-Squad ist und in der Preseason wirklich gut ausgesehen hat. Der hat bisher aber noch wirklich keine Chance bekommen. Von daher, also die Offense ist so, wenn man eine Schulnote geben würde, gerade noch eine 3- für Chiefs-Fans aktuell, im Gegensatz zur Defense, die so gut ist wie noch nie. Also in der Ära Patrick Mahomes gab es noch nie so eine gute Defense, angeführt von Chris Jones, der aus seinem Lockdown dann zum zweiten Spiel, glaube ich, zurückgekommen ist, mit ganz viel junger Power. Also George Kalaftis, einer der Top 10 Pressure Maker in der Defense. Wir haben Mike Dana, jemand, der im Vertragsjahr ist, ein Pass-Rusher, der auch eher so Liga-Durchschnitt ist, aber aktuell, glaube ich, schon 5,5 Sacks hat. Und mit dann eben guten Linebacker, Drew Tranquil kam von den Chargers, spielt unglaublich gut und ersetzt gerade den verletzten Nick Bolton. Und wenn man mal reinguckt, dann ist eben auch Cornerbacks sehen super aus. Also das ist vielleicht auch das spannendste Duell, der größte X-Faktor. Der Jerry Sneed, der jetzt gegen die Broncos ein richtig beschissenes Spiel hatte, und Trent McDuffie, einer der kommenden Superstars auf Cornerback aus meiner Sicht, der echt unfassbar gut spielt gegen Waddle und Tyreek Hill. Das wird für mich so ein Duell zum Anschauen sein. Und ja, ich hoffe nur, dass das merkwürdige Spiel gegen die Broncos da irgendwie abgesetzt wird und vergessen wird. Patrick Mahomes soll krank gewesen sein, wird wirklich richtig, richtig gut die Grippe, Schüttelfrost und Probleme gehabt haben, hat dann IVs bekommen vorm Spiel in der Nacht und ich glaube trotzdem nicht, dass der bei 100% war, weit weg davon, und gleichzeitig war er nochmal nicht mehr das Problem, also gegen die Broncos lief irgendwie gar nichts und die Chiefs haben meines Erachtens nach auch ein bisschen, das hat Travis Kelce in seinem Podcast so ein bisschen heute angekündigt, dass die schon Probleme hatten mit der Einstellung und irgendwie zu spät gecheckt haben, in welche Richtung das gerade läuft und dann eben unter Druck Fehler gemacht haben. Also da muss man ehrlich sagen, ich hoffe, dass das Mindset ein ganz anderes ist.
Ja, also ich glaube, man hat gesehen, dass es Patrick Mahomes schon mal besser ging, um das mal sehr nett auszudrücken. Gerade wenn man so Sideline-Shots gesehen hat, das war schon arg. Aber kommen wir mal zum Spiel, beziehungsweise zur Vorbereitung. Ich will noch gar nicht zum Spiel, das können Micha und Tobi gleich machen. Aber wenn wir jetzt schon die Reisevorbereitung, da unterscheiden sich die Dolphins ja auch von den Chiefs. Die Dolphins sind schon in Deutschland, die haben jetzt ihre erste Trainingseinheit gemacht. Mike McDaniel hat gesagt, dass das vor allem einfach daran gelegen hat, dass die Wissenschaft sowas eher supportet, dass man halt dann früher geht wegen Jetlag und so weiter und so fort. Wenn ich das richtig gelesen habe, werden die Chiefs am Donnerstag, also wenn ihr das hört, vermutlich schon trainiert haben oder gerade trainieren und danach aufbrechen nach Deutschland. Glaubst du, dass das einen großen Einfluss haben wird oder haben, also ich denke, es kann einen Einfluss haben, ja, Einfluss haben können ist immer was eines, aber glaubst du auch, dass das einen Einfluss haben wird, Daniel?
Ne, ich finde eben, das sind einfach zwei unterschiedliche Philosophien auf der einen Seite. Die einen versuchen, so lange wie möglich in bekannter Umgebung zu trainieren, eine ganz normale Woche zu haben und dann wirklich nur fürs Spiel rein, wieder raus, den Jetlag sozusagen zu knacken, weil man so kurzfristig da ist. Das macht normalerweise mehr Sinn für Teams, die eher westlich in der USA sitzen, weil der Jetlag deutlich höher ist, weil die Timezone-Difference einfach so groß ist und die Zeitumstellung dann so hoch ist. Und Ostküstenteams gehen ja öfter früher rein, weil sie eben sagen, hey, das ist über die Tage entspannt sich das und es ist nicht ganz so schlimm. Und wir gehen da rein. Von daher, ich glaube gar nicht, dass es ein Vor- oder Nachteil ist. Ich glaube, es sind einfach Ansätze, von wo aus den USA du kommst, was deine Planung dabei ist. Und Chiefs haben eben die Bye-Week direkt danach. Die können sozusagen auch riskieren, dass es dann nach dem Körper schlecht geht. Sie wollen nur zum Spiel eben hundertprozentig fit sein und mehr oder weniger keine Zeitzonenumstellung dem Körper, kein Jetlag dem Körper angeben. Ich glaube, deshalb ist es wirklich eine andere Einstellung. Ich glaube nicht, dass es einen ganz großen Unterschied macht. Es gibt ja ganz unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen auch davon, die man aber alle, glaube ich, wegwerfen kann, wenn man dann guckt, wie die beiden Teams gerade am Anfang in die Spiele reinkommen am Sonntag.
Ja, ich denke, ja, das ist richtig. Ich meine, da rutscht einer aus und dann sagt man, ja, wäre der früher oder später angereist, dann wäre das alles nicht passiert. Korrekt, gut. Damit habe ich quasi erstmal meine Fragen so ein bisschen ad acta gelegt und da ich weiß, dass Micho immer so ein paar fiesere Fragen hat. Ich glaube, Micho, dann gebe ich dir diesmal den Vortritt, damit dann Tobi so ein bisschen handsamer wirkt, damit das auch dann später, also am Wochenende, auch.
Ich bin immer handsam. Es gibt von mir nie gemeine Fragen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Deswegen sagte ich das auch. Genau, Micho, ja. Damit Tobi dann auch ein bisschen handsamer wirkt für Samstag. Ja, nicht, dass der direkt ausgeladen wird. Aber Micho.
Ich will jetzt eine ungemeine Frage wissen, die ich jemals gestellt habe. Aber ich verstehe das echt nicht.
Wo soll ich anfangen?
Aber ich freue mich jetzt auf die gemeinen Fragen, weil ich habe gar kein Problem mit gemeinen Fragen. Also flieg los.
Ich habe keine gemeine Fragen. Es war berechtigt, zum Beispiel die Patriots nach damit zu fragen, wie sie mit der moralischen Ambivalenz ihres Teams klarkommen, fand ich.
Ja, aber dann stell doch jetzt Fragen zu den Chiefs.
Okay, tatsächlich, Daniel, wie weh tut es, Tyreek Hill bei uns zu sehen?
Das ist überhaupt keine gemeine Frage. Ich habe unfassbar viele Trikots der Chiefs. Ich habe kein Tyreek Hill Trikot aus berechtigtem Grund, weil dessen Hintergrund und die persönlichen moralischen Themen für mich immer so ein schwieriges Thema war. Das ist wahrscheinlich aktuell mit AJ Brown zusammen der beste Receiver der Liga. Es war im ersten Moment schon merkwürdig, als er das Team verlassen hat. Ich bin persönlich kein Fan von Tyreek Hill, einfach aus dessen Hintergrund Themen. Ich finde die Art und Weise, wie er bei euch über die Chiefs gesprochen hat, unglücklich, weil am Ende, auch wenn er jetzt happy bei den Dolphins ist und viel Geld bekommt, ich glaube, ohne die Chiefs, ohne Andy Reid und ohne diese Offense wäre er nicht der Spieler geworden, der er jetzt ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann man ganz gut in den letzten Jahren sehen, dass Tyreek Hill nicht der X-Faktor der Chiefs Offense ist, der dafür sorgt, dass diese Offense erfolgreich ist und das Team am Ende Super Bowls gewinnt. Von daher, er war ein super wichtiger Spieler. Er hat unfassbar gut performt, aber gerade auch das letzte Jahr, was er bei uns hatte, als die Teams ein bisschen die Offensive ausklamüsert hatten und wussten, was sie machen sollen, hat dann auch nicht mehr ganz so gut funktioniert. Von daher, na klar, wünscht man sich so einen Receiver und der fehlt uns aktuell in bestimmten Momenten, weil er das Spielfeld so lang macht. Aber auf einer persönlichen Ebene vermisse ich ihn nicht.
Okay, also du hast jetzt schon einige Aspekte angesprochen, über die man noch reden kann. Wir sind uns ja alle einig darüber, dass Patrick Mahomes derzeit zumindest der stärkste Quarterback ist, den wir in der Liga haben. Diese GOAT-Diskussion, da gibt es für mich ganz andere tatsächlich. Und es ist nicht unbedingt Dan Marino, der ganz oben steht. Aber
jetzt möchte ich Namen hören. Also die Aussage kannst du nicht treffen, ohne mindestens zwei Namen zu sagen. Ich sag, du glaubst, die besser werden.
Joe Montana. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden.
Für doch, mich. Können wir gerne drüber reden. Wo in den ersten fünf Jahren der Karriere Joe Montana besser ist, als außer Super Bowls vielleicht.
Eine Quarterback-Goat-Discussion. Ich liebe es. Ich liebe es.
Nee, aber die nehme ich mit. Also ich nehme die Federhandschuhe gerne mit. Es gibt in den ersten fünf Jahren der Karriere keinen Quarterback, der besser ist als Patrick Mahomes. In keiner relevanten Statistik.
Es geht mir auch eben nicht um Statistiken. Das ist auch der Grund, warum ich das schwer finde mit dem Vergleich.
Okay, aber die Diskussion müssen wir wirklich nicht führen. Wenn es nicht um Statistiken geht, dann geht es um Gefühle. Und über Gefühle kann man aussprechen, weil über die muss man nicht
diskutieren. Aber Tatsache ist, selben Statistiken zu selben Regeln. Und für mich ist tatsächlich, und das sage ich ganz klar, das habe ich ja auch schon oft vertreten, seit die Regeln so zugunsten des Passspiels verändert wurden, ist es für mich eigentlich, sind die neueren Quarterbacks eigentlich alle irgendwo nicht mehr vernünftig für mich in der GOAT-Diskussion drin, wobei ich diese GOAT-Diskussion sowieso schwierig finde.
Um das vielleicht mal einfach mal so ein bisschen abzukürzen, weil ich diese Diskussion beim Football noch absurder finde als beim Basketball, weil da gibt es so drei, vier Namen, die relativ eindeutig sind. Ich glaube, es gibt Spieler, und da würde ich jetzt grundsätzlich nicht nur Quarterbacks, sondern vielleicht auch Wide Receiver, Running Backs und so weiter einzusortieren, die während ihrer Zeit der Beste war oder die Besten waren, Und man kann das einfach nicht vergleichen. Ja, und dementsprechend, also ja, no hard feelings, aber also es ist wild.
Nochmal, ich gehe vollkommen damit überein, dass Patrick Mahomes der derzeit beste aktive Quarterback ist. Da gibt es für mich auch.
Okay, darf ich eine andere Aussage treffen? Mal gucken, ob du zustimmst. Ja? Patrick Mahomes ist von allen 32 Teams aktuell der einzige Spieler, der in seiner Karriere der GOAT werden kann.
Würde ich grundsätzlich sagen, er kann der Beste dieser Generation werden. So rum. Wenn wir uns darauf einigen könnten, Stand jetzt sehe ich das so. Was für mich auch nicht heißt, für mich ist zum Beispiel auch der beste Footballspieler, den es jemals gab, ist kein Quarterback. Von daher, das sind alles so schwierig. Führt aber weit weg von der Frage, die ich dir ursprünglich stellen wollte. Aber wenn du das gerne
so jetzt höre ich gerne die Frage, die du mir stellen wolltest.
Ja, okay. Es geht natürlich um Patrick Mahomes. Und es geht um das Thema X-Faktor. Nochmal, wenn wir uns darauf einigen können, dass er auf jeden Fall zumindest der beste Quarterback aktuell ist, der aktuell spielt, dann ist die Frage, ist das wirklich allein an seinem Skillset oder wie groß ist der Einfluss von Andy Reid? Also hättet ihr Adam Gase, der uns ja sehr bekannt ist zum Beispiel als Coach gehabt, glaubst du, dass Patrick Mahomes auch so gut geworden wäre und auch so gut spielen würde?
Oh, spannende Frage. Ist ja so ein bisschen eine Analogie zur Bill Belichick-Tom Brady-Diskussion über Jahre hinweg. Ja, ich glaube, dass Patrick Mahomes unter Adam Gase nicht der Spieler wäre, der er jetzt ist. Er wäre aber ein sehr anderer Spieler als Zach Wilson. Und ich glaube, er wäre prinzipiell auch erfolgreich. Er war, und das ist ein ganz schönes Beispiel, sowohl in der Highschool als auch dann am College bei den Texas Tech Red Raiders, ja immer einer, der in einer, sag mal, verlierenden Mannschaft gespielt hat, die nicht so gut war. Und die hat er hochgerissen. Und nur wenn er perfekte Spiele gemacht hat, hatten die Red Raiders in der Big 12 überhaupt eine Chance, Spiele zu gewinnen. Und es gibt dieses sensationelle Spiel gegen Baker Mayfield und Oklahoma, wo er, keine Ahnung, Rekorde für die Ewigkeit im College-Football aufgestellt hat. Und das zeigt eben, der hat schon die Skillset gehabt, der hat schon die Qualität gehabt, aber auch der braucht natürlich Mitspieler. Und man sieht ganz klar, im ersten Saisonspiel ohne Travis Kelce wird er ein riesiges Problem haben. Aber wenn ich sagen könnte, in der Ära Patrick Mahomes, die größte Angst, die ich habe, ist, dass Andy Reid retired und wir keinen adäquaten Coach haben. Und ich finde aktuell nicht nur Andy Reid, sondern auch die Kombination mit Eric Bieniemy in den letzten Jahren war einfach unglaublich gut, nicht immer harmonisch, aber unglaublich erfolgreich. Und jetzt schon mit Matt Nagy als OC sieht man, dass wenn der die Receiver nicht in die richtige Rolle bringt, wenn die falsche Routes rennen und so weiter, dann gibt es Probleme. Zum Quarterback Patrick Mahomes, glaube ich, kann man sagen, und das haben aktuell ganz, ganz, ganz wenige Quarterbacks, der ist auf der einen Seite ein extrem guter Pocket-Passer, der einfach jeden Wurf werfen kann aus der Pocket, aber der es nicht muss. Wenn der scrambled und dann eben diese unfassbar gefährlichen Würfe von der Seite gegen den Körper über die Mitte des Feldes, dann kann er eben auch da Lösungen finden. Und da hat die ganzen EPA-Statistiken, die es da gibt, zeigen ganz gut, dass er dann noch besser wird. Also in Drucksituationen ist der einfach eiskalt und funktioniert wirklich auf den Punkt. Und dann kann er eben noch laufen, nicht schnell, aber eben 0,5 Miles per Hour schneller als jeder Verteidiger, der ihm hinterher rennt. Von daher ist es am Ende, glaube ich, schon, es klingt jetzt gemein, weil du sagst, der Code ist er nicht, aber ich kenne keinen Footballspieler, der auf der Position des Quarterbacks so dicht an Perfektion rankommt wie Patrick Mahomes.
Du hast es gerade eben vorhin schon schön besprochen, die Waffen, euer Receiving Core. Wie gefährlich ist es denn tatsächlich? Also, ja, ich will jetzt nicht die Quarterback-Diskussion anfangen mit von wegen, braucht man unbedingt einen Star-Quarterback oder was auch immer. Hier im Podcast ist meine Meinung ja allgemein bekannt. Aber wie gefährlich schätzt du eure Abhängigkeit von Travis Kelce ein? Was passiert tatsächlich, wenn es ein Team schafft, und ich rede jetzt nicht von Verletzungen oder sowas, weil das wünschen wir niemandem, aber es wirklich schafft, Travis Kelce komplett aus dem Spiel zu nehmen?
Es hat noch nie ein Team gegeben in den letzten 10 Jahren, die ich Travis Kelce zugucke, dass es ihn völlig aus dem Spiel genommen hat. Also das gibt es einfach nicht. Dafür ist der mit all dem, was er kann, zu gut. Ich finde immer, Derwin James von den Chargers ist wahrscheinlich der beste Verteidiger, gegen den er regelmäßig spielt, der ihn relativ gut matchen kann. Und teilweise für drei Viertel aus dem Spiel nimmt und am Ende kommt er trotzdem wieder. Das heißt, ich glaube, dass Travis Kelce einfach ähnlich wie Tyreek Hill ehrlicherweise nicht hundertprozentig zu stoppen ist. Das ist einfach, das ist, geht nicht. Dafür sind die einfach mit ihren USPs, mit ihren Stärken, mit ihren Skills, die sie haben, zu gut. Ich glaube, du kannst Travis Kelce doppeln und damit eben relativ viel ihn aus dem Spiel nehmen und ich glaube, gerade auch Smart in der Zone-Coverage spielen. Ich glaube, Man-Coverage würde ich gegen ihn fast nie spielen, weil ich keinen Verteidiger kenne. Linebacker sind meistens dann doch zu langsam. Die Cornerbacks sind zu klein. Es ist am Ende wirklich schwer, den wirklich smart zu verteidigen. Wenn er eben aus dem Spiel genommen wird, müssen Nachteile der Defense entstehen, weil sie eben Patrick Mahomes Zeit geben, weil sie eben mit vier Männern rushen oder aber andere Receiver auf der Insel zurücklassen und gucken, ob sie ihre Duelle gewinnen. Und das, so muss es funktionieren. Wenn du Travis Kelce aus dem Spiel nimmst, muss das so teuer sein, dass du am Ende woanders geschlagen werden kann. Und da ist Patrick Mahomes relativ gut, das normalerweise rauszuholen. In dieser Saison bisher schlechter als in allen Saisonen bevor, das muss man auch dazu sagen. Also alles, was der an Statistiken gerade liefert, ist deutlich schlechter als im letzten Jahr. Aber bisher war es immer so, dass diese Offense um Patrick Mahomes und Andy Reid das irgendwann rausbekommen hat und gerade, und da sehe ich einen Vorteil der Chiefs gegen die Dolphins, gerade gegen gute Teams spielen die Chiefs relativ gut, während die Dolphins gegen Winning-Team-Record-Teams bisher nicht so gut spielen.
Ja, da hätte ich tatsächlich direkt zwei Fragen zu. Ihr habt ja sogar mal einen Super Bowl damals verloren, aufgrund der Schwäche eurer O-Line danach. Dann habt ihr viel in die O-Line investiert. Die Dolphins haben jetzt eine recht starke D-Line und einen recht starken Pass-Rush, auch mit dem Four-Man-Rush. Was glaubst du?
Eine schwache O-Line.
Nochmal?
Und eine schwache O-Line durch Verletzung.
Ja, aber das ist ja das andere Thema. Die Frage ist erstmal, wie gut glaubst du, kann eure O-Line mithalten?
Na, ich glaube, das, also nehme ich einfach mal zurück zum letzten Super Bowl, wo man mit Orlando Brown Jr., ja, über den, glaube ich, nicht mehr so viele Bengals-Fans wirklich glücklich sind, dass sie ihn geholt haben und Andrew Wiley zwei klare Schwachstellen auf den Offensive-Tackle-Positionen waren. Und trotzdem gegen die besten Pass-Rush der Liga, die preisgekürten Eagles, sah das am Ende dann, ich glaube, 0 Sacks und okay, wenig Pressure, relativ entspannt aus. Ähnlich sehe ich das aktuell in der ganzen Liga. Die O-Line hat ein bisschen Diskussionen mit Strafen und Schwierigkeiten gehabt. Ich bin mit Donovan Smith jetzt nicht so richtig happy und würde mir wünschen, dass da so ein bisschen die jungen Wilden hinterherkommen und Vanya Morris zum Beispiel als Swing-Tackle da irgendwann die Rolle übernimmt. Aber auf der anderen Seite bin ich relativ entspannt mit Javon Taylor. Sobald er die Strafen nicht mehr bekommt, ist das ein leicht überdurchschnittlicher Offensive Tackle. Wir haben die beste Interior O-Line der Liga und von daher, glaube ich, müssen wir da keinen fürchten. Man kann ja über viel anpassen, über Running Backs und Tight Ends, die mitblocken, plus Mahomes da einfach anders einsetzen. Gibt es eigentlich wenig Pass Rush, der, wenn dieses Team fit ist, mir wirklich Angst macht. Vielleicht die 49ers jetzt. Also das ist, glaube ich, ein anderes Thema nochmal.
Okay, ich meine, wir haben, du hast es gesagt, wir haben jetzt bisher gegen zwei Teams mit einem Winning Record verloren, gegen die Eagles und gegen die Bills. Haben wir hier auch im Drive oft genug thematisiert, wie die Niederlage zustande kam und was man davon zu halten hat. Tatsache ist, dass unsere Defense jetzt einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Eure Defense ja auch. Viele Teams erwarten einen Shootout. Und jetzt kommt die zweigeteilte Frage. Erstens, erwartest du dementsprechend, obwohl eigentlich zwei stärkere Defense-Reihen aufeinandertreffen, einen Shootout? Und zweitens, im Prinzip sind wir das, was ihr vor ein paar Jahren habt. Wir haben nämlich eine explosive Offense, die jederzeit von jeder Position des Feldes quasi in der Lage ist, ein Big Play aufzulegen und sehr, sehr schnell zu scoren. Gegen euch musste man damals sehr aggressiv spielen, jeder auch nur kleine Chance nutzen, musste zum Beispiel die First Downs ausspielen, durfte eigentlich keine Field Goal schießen und so weiter. Siehst du das, dass die Chiefs das gegen uns auch machen müssen?
Also erstmal, wenn du dich mit einem Super Bowl Winning Team vergleichst, dann solltet ihr schon mal ein bisschen dichter daran kommen, ohne böse zu sein. Aber das war die beste Offense, die damals in der Liga rumgelaufen ist, mit Tyreek Hill, mit dem gleichen Faktor und Travis Kelce und Patrick Mahomes. Das war schon extrem beeindruckend und wir hatten eine beschissene Defense, ohne Frage. Aber das die Offense aktuell bei uns ist nicht so gut, wie damals die Offense war. Und ich weiß, dass ihr eine Record-Setting-Offense gerade dahinsetzt, die auch geschwächt ist durch Devin Achane, der am Boden noch was anderes gemacht hat als Mostert und vielleicht jetzt auch Jeff Wilson. Wenn ich zu deiner Frage zurückkomme, glaube ich, dass es zwei Wege gibt, wie dieses Spiel laufen kann. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass die Dolphins früh in Führung gehen, die Chiefs ein bisschen schwer aus dem Lockerroom kommen. Ihr führt irgendwas zwischen 21-3 und 10-0, und die Chiefs in eine Situation kommen, in der sie nicht sein wollen, wo sie aufholen müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das haben fast alle Teams gegen die Chiefs in dieser Saison dann gemacht, dann wird gelaufen. Und zwar ist also unfassbar. Die Broncos haben, glaube ich, 7 Minuten einfach nur mit sinnlosen Runs, die dann manchmal knapp, manchmal nicht zu First Downs gehen, die Zeit runtergespielt. Und das ist fatal, weil euer Ziel, das ist, glaube ich, jedes Team gegen die Chiefs, ist, Patrick Mahomes vom Feld zu halten. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, wenn ihr führt, wird das ein richtig, richtig hartes Brett. Und dann werden wir vielleicht auch so ein 17, 13 oder 14 oder irgendwas sehen, was wir alle unspektakulär finden, was wir uns alle nicht erhoffen. Und es bleibt Low Scoring, weil ihr smart mit eurer Offense so lange wie möglich auf dem Platz bleiben wollt. Die andere Kategorie, und das ist der Shootout, wo es wirklich hin und her geht, das ist unser vorletztes Spiel gegen die Chargers gewesen. Da bin ich eben so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage, das ist das beste Szenario, was den Chiefs passieren kann, weil wenn die Offense läuft, wenn so ein Shootout möglich ist, dann ist unsere Defense, glaube ich, der Faktor, der nochmal ein ganzes Stück besser ist, als ihr seid, auch mit Jalen Ramsey, der, glaube ich, ein sensationelles Debüt hatte, also unfassbar gespielt. Aber da sehe ich dann mehr Playmaker auf unserer Seite der Defense und kann mir vorstellen, dass eure O-Line am Ende der X-Faktor ist, wieso das Spiel in Richtung Chiefs fällt, weil mit dem Pressure und einem Superstar wie Chris Jones kann das eben am Ende ein X-Faktor sein, den zum Beispiel die Bengals im letzten Jahr und auch andere Teams, auch die Eagles, bitter gesehen haben, weil gerade am Ende des Spiels diese Defense immer noch besser wird.
Ja, dann übergebe ich mal an Tobi.
Das war's jetzt schon.
Ja, ich stell keine gemeinen Fragen. Warum sollte ich das tun? Tue ich nie.
Ich bin gespannt.
Das ist immer ein lieber, netter Kerl. Ja, meine erste Frage zielt in erster Linie darauf, was du schon erzählt hast. Du hast euer Cornerback-Duo angesprochen und hast auch die Aufgabe erwähnt, die da am Wochenende auf die Herren zukommt. Wie siehst du das auch schematisch? Wie kannst du dir vorstellen, versucht Kansas City gegen Hill und Waddle auf der einen Seite im Passspiel, aber auch Mostert, Wilson und vielleicht Ingold als Fullback im Laufspiel zu agieren. Wie werdet ihr darauf versuchen zu reagieren, eben dass ihr Tua und seine Offense kontrollieren könnt?
Ja, ich glaube, dass, also gut zusammengefasst, die Schwäche der Chiefs in den letzten dieser Saison und letzten Tagen in der Defense ist das Run-Game. Also das ist ganz klar und deutlich zu sehen. Ist schlimmer geworden, weil Nick Bolton sich verletzt hat, der wahrscheinlich der Top-Tackler war und gerade diese Second Line der Defense angeführt hat und eben auch der Mann mit dem grünen Punkt am Helm war in der Defense, ein bisschen der Quarterback der Defense war. Und jetzt sehen wir, dass Willie Gay, der weitere Linebacker, auch verletzt ist und das könnte wirklich zum Problem werden. Also dass wir so ein bisschen die Linebacker verlieren, die in der Lage sind, was zu stoppen und tiefer reinzugehen. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen andere Defensiv-Schemes sehen. Und Spagnuolo ist da als Veteran auf der Position sehr, sehr smart, um zu gucken, wie kann ich es schaffen, den Gegner zu überraschen. Und ich glaube, dass der Weg sein muss, gut gegen Run zu stehen, aber eben auch Tua für Aufgaben zu stellen, die er nicht kennt, die er verschätzt, wo er RPOs dann gewählt, weil er glaubt, dass es ein gutes Potenzial gibt. Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Also da spielt Spagnuolo mit all den Themen, die er hat. Und ich hoffe, dass er ein bisschen wegkommt von diesen basischen Defensiv-Schemes und ein bisschen das da auch zeigen möchte. Weil ich glaube, und das ist ja das Schöne in diesem Spiel, geht es um den AFC Seed 1. Also wenn man realistisch sich anguckt, wo läuft das hin, dann kann es gut sein, dass dieses Spiel am Ende der Saison das Spiel ist, was entschieden hat, wer den Seed 1 und die Wildcard bekommt in der AFC. Und von daher hoffe ich, dass die Chiefs ein bisschen mehr zeigen, als sie bisher gezeigt haben, von dem, was sie defensiv so im Köcher noch haben.
Ja, und um nochmal konkret dann auf die Cornerbacks einzugehen, was siehst du als entscheidendes Duell an, oder was glaubst du, ist das entscheidende Duell von eurer Secondary zu den zu den Wide Receivern der Dolphins. Was müsst ihr gewinnen, damit ihr auch das Spiel gewinnt?
Na, ich glaube, also gewinnen, ich glaube, dass du ein gutes Containment schaffen musst. Also am Ende haben wir erlebt in der letzten Tyreek Hill-Saison, wie schwer es ist, wenn man mit zwei tiefen Safeties ordentlich spielt und dessen tiefe Bälle einfach versucht zu verhindern. Ich glaube, ganz abschalten kannst du es nicht. Wenn Tyreek Hill am Ende mit zwei Touchdowns da rausgeht und das seine Offensivleistung war, dann kann ich damit sogar leben. Für mich ist da wirklich Containment wichtig und das ist dann eher zu gucken, dass es dann mal vielleicht über 10 oder 15 Yards geht und man guckt, dass man da direkt verteidigt, als diese ganz tiefen Sachen. Und da seid ihr mit Waddle und mit Tyreek Hill natürlich unfassbar gut aufgestellt, aber ich glaube, dass Waddle gegen Trent McDuffie spielt und da würde ich McDuffie einen Tick höher einschätzen aktuell. Und die größte Befürchtung ist, dass Legarius Sneed so spielt wie gegen die Denver Broncos, wo der wirklich also auseinandergenommen worden ist von einem Jerry Jeudy. Und das gibt einem kein gutes Gefühl für Tyreek Hill. Auf der anderen Seite, es gibt keinen Coach, der offensiv öfter mit Tyreek Hill gespielt hat und im Training die Defensive gegen ihn antreten lassen hat. Von daher bin ich einfach gespannt, was Andy Reid sich da ausdenkt oder in welcher Form man damit spielt, weil vielleicht ist es dann auch nicht nur Legarius Sneed, sondern versucht da im Komitee und mit mehreren Personen, so ähnlich wie die Bills, dann eben sehr konservativ die langen Bälle von Tyreek Hill zu verhindern.
Ja, wie sieht das allgemein mit der Geschwindigkeit eurer Secondary aus? Gerade auch, wenn es darum geht, da in irgendeiner Art und Weise Schritt zu halten. Das heißt, wenn Tua dann mal seine etwas längeren Pässe anbringen möchte, könnt ihr verhindern, dass Tyreek Hill und Jalen Waddle eine gewisse Separation schaffen? Oder ist das so wie in anderen Spielen, die wir dieses Jahr schon gesehen haben, dass da echt Probleme sind, da überhaupt mit Schritt zu halten. Das heißt, dass Tua gar nicht so genau wird werfen müssen, um die Bälle anzubringen.
Ja, ich finde das immer so mehrere Faktoren. Auf der einen Seite, und das finde ich, haben die Bills sensationell gemacht, mit ihren Safeties dann schon nochmal anders zu spielen gegen Tyreek Hill und eben nicht diese Laufduelle immer zu fordern. Ich glaube, dass Sneed das kann. Ich glaube auch, dass Trent McDuffie das auf bestimmten Routen kann. Aber gerade in Tyreek Hill ist so schnell, der ist nicht immer zu stoppen. Von daher glaube ich, da muss man mehr über Scheme kommen, als nur über diese Island-One-on-One-Duelle. Was ich aber wichtig finde, und das ist der Faktor, der vielleicht noch größer ist, ist, Tour darf nicht die Zeit haben. Also Tour darf nicht mehr als, keine Ahnung, anderthalb, zwei Sekunden sicher den Ball, den Platz scannen können, weil der Pressure und gerade George Kalaftis, also wirklich wieder Top-10-Wert in den Pressures, letztes Spiel, glaube ich, anderthalb Sacks gemacht, wird immer besser. Und Trent McDuffie zum Beispiel, jemand, der dann auch Forced Fumble hinkriegt. Also ich glaube, am Ende müssen wir in den Kopf von Tua kommen. Der muss genervt sein und eigentlich dann schon gefühlt Geister sehen, weil der Pressure so stark ist und weil da immer irgendjemand von irgendeiner Seite kommen kann und er gar nicht die Ruhe hat, dann einen Ball zu werfen und noch unkontrollierter wird. Und auf der anderen Seite, Sneed spielt ja auch viel damit und ich glaube, das wird ein totales Thema sein, dass es eben nicht nur darum geht, Geschwindigkeit und Separation zu schaffen, sondern auch, wer hat den klaren Kopf und wer schafft es, in den Kopf des anderen zu kommen. Und ich glaube, wenn man über Scheme dann versucht, einzugehen, dann hat man schon eine Situation, wo ein Tyreek Hill auch einfach genervt sein kann. Ich kenne das aus Kansas City-Zeiten noch. Wenn der genervt ist und keinen Bock hat, weil er in der ersten Halbzeit irgendwie nicht viel hingekriegt hat, dann kann natürlich immer ein Geistesblitz kommen, aber dann ist er auch nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er ist, wenn alles läuft und er mit seinem Victory-Zeichen durch die Endzone rennt.
Ja, dann möchte ich dir den Zahn gleich mal schon ein wenig ziehen. Ich weiß nicht, wie viele Dolphins-Spiele du dieses Jahr gesehen hast.
Zwei gegen die Eagles und gegen die Bills.
Das ist gut. Es sieht so aus, als hätte Tua da in der im Vergleich zur letzten Saison einiges noch an Kompetenzen hinzugewonnen. Also er wirkt, das haben wir auch über Wochen jetzt schon angesprochen, wesentlich ruhiger und er hat nur noch bedingt so die Phasen, wo er unruhig wird, wo er was zwingen will. Das hatte er in den letzten Jahren noch stärker. Das ist dieses Jahr also besser geworden. Aber ich finde gut, dass du Kalaftis angesprochen hast. Das ist mir tatsächlich in dem Spiel gegen die Broncos auch aufgefallen. Vielleicht eine etwas ungewöhnlichere Frage, weil ich mir das schon während des Broncos-Spiels gedacht habe. bist du von der theoretischen Möglichkeit überzeugt, dass Patrick Mahomes 2 schlechte Spiele in Folge haben kann?
Es ist schön, da haben wir im Podcast auch drüber geredet, am Montagabend. Bisher gab es das nicht. Also es gibt keine 2 wirklich schlechten Spiele und es gibt eigentlich 2 schlechte Spiele, die ich bei mir in Erinnerung geblieben sind. Und das ist das Spiel jetzt gegen die Broncos, das wirklich nicht gut war und wo ich sage, okay, er war krank, ich gucke mir mal an, wie es nächste Woche aussieht. Und die zweite Halbzeit gegen die Bengals, das war in dem AFC Championship Game, das war auch gefühlt traumatisch, weil das irgendwie wirklich insgesamt nicht gut aussah. Also das heißt, so viele wirklich schlechte Spiele hat er einfach in seinem Leben noch gar nicht gemacht. Von daher, also wenn man einfach nur Statistik sich anguckt, ist es unwahrscheinlich, dass 2 davon nacheinander kommen.
Ja, genau. Das war nämlich auch so der Punkt, der auch während wir dann das Spiel gesehen haben gegen Denver schon in den Dolphins-Foren hin und her geschrieben haben und gesagt haben, oh verdammt, jetzt macht er ein schlechtes Spiel. Das heißt für Frankfurt nichts Gutes, weil man, wie Rico das ja auch angedeutet hat, schon gesehen hat, dass er wirklich körperlich beeinträchtigt war und man das halt einfach nicht kennt. Man ist es nicht gewohnt, dass Patrick Mahomes ein ganzes Spiel so schlecht spielt und man kann sich das auch irgendwie auch im Mindset gar nicht vorstellen, dass es 2 Spiele in Folge geben könnte, die Patrick Mahomes nicht auf dem Niveau spielt, was er leisten kann. Von daher, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich wirklich gespannt, was uns da am Sonntag erwartet. Und ich habe schwerste Befürchtungen, dass da eine Reaktion auf das Denver-Spiel folgt und dass die Dolphins drunter leiden müssen, in Anführungszeichen. Und da wollte ich einfach deine Einschätzung zu haben.
Ich glaube irgendwie, dass darf man nicht vergessen, so wirkt er einfach nicht. Ich kenne wahrscheinlich keinen größeren Competitor und keinen Wettbewerbstyp wie Patrick Mahomes. Und ja, der kann mal so ein scheiß Spiel haben. Und ich glaube, krank und dann vielleicht auch, ach, gegen Broncos schaffen wir schon irgendwie. Ich hätte ihn lieber geschont oder hätten wir Blaine Gabbert gesehen oder hätten wir verloren. Und alle hätten gesagt, ja, war eben kein Patrick Mahomes dabei. Nächstes Spiel wird schon. Ich finde ihn dann zu spielen, auch krank, nicht die richtige Entscheidung. Also ich hätte ihn gerne dann geschont, wenn er eben nicht krank, nicht gesund ist. Es ist eben ein Spiel gegen die Broncos, was für diese Saison nicht spielentscheidend sein wird. Und so wurde es eben zum Trap-Game, weil man irgendwie nicht richtig reinkam. Aber muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich genau aus deinem Grund ein bisschen glücklich, dass ich das nicht ein zweites Mal erwarte und dass ich glaube, dass das Deutschland-Spiel, weil Deutschland auch bei den Chiefs eine irre Bedeutung hat, eine irre Relevanz hat, für die was Besonderes. Ich glaube, gegen Tyreek Hill, gegen die Dolphins, den großen Competitor, das ist ein ganz anderes Ding. Die freuen sich so drauf, die sind so heiß drauf, euch dann irgendwie Grenzen aufzuzeigen und das ist ja also, wird bei euch ja nicht anders sein, ist es so, dass ich sage, okay, ein Patrick Mahomes wird mit jeder einzelnen Haarspitze motiviert sein, dieses Spiel zu gewinnen. Von daher mache ich mir wenig Sorgen, dass der performt. Ich mache mir mehr Sorgen, dass die Receiver irgendwie Butter an den Handschuhen haben und Klötze an den Fingern und die Bälle nicht fangen und nicht festhalten. Weil ich glaube, das ist eben 5 Turnover wie gegen die Broncos, dürfen uns nicht passieren. Dann haben wir das Spiel gegen euch verloren.
Ja, gut. Also das war es aus meiner Sicht schon, ist das, was ich wissen wollte. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich habe noch eine Frage.
Oh, diese Freude bei der Frage, die du stellst, das freut mich sehr. Ich bin gespannt.
Wieso gemeine Frage? Nein, ich stelle keine gemeine
Frage. Du hast so eine emotionale Freude dabei, mir diese Frage jetzt zu stellen. Da freue ich mich drauf.
Ja, ich will es einfach wissen. Ich würde gerne wissen, ob ihr als Fans plant, den Tomahawk-Job zu performen in Frankfurt.
Es ist ja schon, also, ich hole ein bisschen weiter aus, weil ich weiß, in welche Richtung du gehen möchtest.
Gut, danke.
Es ist eben schon so, dass die Frage indianische Herkunft, Washington, das Team hat den Namen geändert, erst ein Washington Football Team und dann Commanders, weil es eben nicht mehr mit diesem Native American Background haben wollte. Und die Chiefs, deren Name nicht von einem Häuptling kommt, sondern vom Spitznamen des Bürgermeisters zu der Zeit, als das Team gegründet worden ist, Ende der 50er Jahre, hat immer den Tomahawk Chop gemacht, der jetzt umgenannt worden ist. Also ich glaube, die die Bewegung oder den Sound wird es weiterhin geben, wird es auch im Stadion weitergeben, ist unfassbar beeindruckend, aber es ist eben aus Gründen, dass sich Verbände beschwert haben, übrigens auch nicht die Gesamtheit der Native American Population, sondern einzelne Verbände, die gesagt haben, sie finden das nicht gut, ist es allgemein, soweit ich weiß, zum Chiefs Chop umbenannt worden und nicht mehr den indianischen Namen, und trotzdem, glaube ich, die Bewegung und der Sound ist beeindruckend und soll da aber keine Verbindung mehr haben.
Okay, ja gut, wenn ihr das so klar sagt, finde ich das sehr, sehr gut.
Es gab früher zum Beispiel auch Pferde und so ein Häuptling, der mit Pferden rumgelaufen ist. Es gab ganz viele Fans, die so Häuptlingskostüme anhatten im Stadion. All das ist bei den Chiefs nicht nur verpönt, sondern verboten. Also es gibt Fans, die mit sowas reingehen. Du wirst im Arrowhead Stadium niemanden mehr sehen, der indianische, Native American, wie auch immer, Kostüme oder Fan-Outfits anhat, weil das einfach nicht mehr gewollt ist.
Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Ich sag mal grundsätzlich, die Franchises, es gibt keine Franchise, die sich immer in allem immer korrekt verhalten hat. Das gibt's einfach nicht. Ich find's auch vollkommen gerechtfertigt, dass die Commanders damals von Redskins, weil Rothaut ist nun mal eine Beleidigung, wechseln mussten. Ich finde aber nicht, dass grundsätzlich alles, was mit indianischen Ureinwohnern zu tun hat, verboten gehört. Ich finde, das ist immer eine Frage des Gesamtkontextes. Und du hast es gerade eben gesagt, wenn das Team auch nach dem Bürgermeister benannt worden und sowas, habe ich damit grundsätzlich kein Problem. Ich habe auch grundsätzlich kein Problem mit der Bewegung. Meine Güte, es sind Schlachtrufe. Aber ich wollte tatsächlich, war da nicht so tief in der Materie drin und finde es gut, dass du das so erklärt hast. Danke.
Sehr gerne.
Ja, Tobi, dann du auch noch mal. Wenn
mir ist tatsächlich eine Frage eingefallen, die wahrscheinlich in erster Linie auch von dir gekommen wäre, Rico. Bei euch startet ja meines Wissens nach Leo Chanel als Linebacker. Der war ja in dem Draft, in dem wir uns anderweitig auf Linebacker bedient haben. Tindel. Was?
Channing Tindel haben wir gedraftet.
Richtig, mir war der Name entfallen. Auch in der Diskussion, und ich glaube, dass er auch noch auf dem Board war, als wir dann uns für Tindel entschieden haben. Weil ich ja weiß, dass Rico das Wisconsin-Gen im Herzen trägt. Wie macht er sich und wie sieht's da bei dem aus? Was aus Channing Tindel geworden ist, wissen wir Dolphins ja. Deswegen wollte ich da nochmal nachfragen.
Leo Chanel ist, glaube ich, nicht der Star-Linebacker und auch nicht der Linebacker, den ich jetzt sozusagen in den Top 3 auf dem Feld sehen würde, weil wir eben mit Drew Tranquil, mit Nick Bolton und Willie Gay da wirklich drei gute haben. Wir hatten immer so ein bisschen die Problematik, dass die alle ein bisschen hüftsteif waren Schwierigkeiten hatten, dann in der Coverage einem Receiver mitzugehen, und das so ein bisschen ein Problem war. Also haben gerne die Chargers, haben gerne die Bengals mit Burrow und Herbert immer ausgenutzt in den letzten Jahren, die Mitte des Feldes zu attackieren, weil wir da eben nicht so wendig und schnell waren und nicht so gut mit denen mitkommen konnten. Leo Chanel ist ein super krasser Hard-Hitter, der von Spagnuolo eben wirklich krass eingesetzt wird, weil er so vielseitig ist. Also der ist am Ende nicht der Starting-Linebacker, aber den siehst du eben an der Line of Scrimmage richtig Druck machen und kannst du genauso in der Coverage sehen und gerade gegen das Run-Game super stark, weil der, also das hat sich auch verändert. Ich finde, die Chiefs-Defense ist deutlich besser im Tackle geworden, deutlich härter, deutlich klarer durch die Leute durchgehen. Da ist Leo Chanel eine wirkliche, ja, wirklich Allzweckwaffe, vielseitig einsetzbar. Am Ende für uns eher ein Rotational Player, der aber einen sehr, sehr großen Wert hat, weil er schwer, schwer lesbar ist.
Dankeschön.
Ja.
Also übrigens, im Super Bowl mal eben sechs Tackles und einen Sack gemacht hat im letzten Jahr. Also das war die Rookie-Season, das war ja 2022 der Draft, dritte Runde. Das war schon, also mehr als man erwarten kann von auf der Position in der Runde, würde ich sagen.
Ja, von Wisconsin-Linebackern kann man grundsätzlich viel erwarten, das wissen wir. Mehr als von anderen Universitäten. Witzigerweise, ich sitze gerade tatsächlich auch im Camp Randall Stadium, Home of the Badgers Shirt. Tobi, als hättest du es gewusst. Ich fand einen Aspekt vorhin noch interessant. Und Daniel, du hast es angesprochen. Die Dolphins haben jetzt Teams geschlagen, die keinen positiven Rekord haben zur aktuellen Zeit. Das muss man auch sagen, weil ich sag mal, vielleicht schaffen es die Chargers irgendwann nochmal auf einen positiven Rekord? Man weiß es nicht. Bei den anderen Teams sieht es eher dünn aus. Ich schaue auch immer mal wieder College Football und da ist es ja immer so ein bisschen Ranking und welche Niederlage zählt, wie viel und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, ist das wirklich ein Thema bei, findest du das auch wirklich ein Thema, dass die Dolphins jetzt gegen die Bills und gegen die Eagles verloren haben, weil das zwei Teams sind, die einen positiven Rekord haben? Ich meine, man kann es natürlich umdrehen. Ihr habt halt gegen die Broncos verloren und ansonsten bei eurem Schedule habt ihr die Teams, Vikings vielleicht mal ein bisschen ausgenommen, zu vielleicht einem günstigeren Zeitpunkt gespielt. Zum Beispiel Jaguars, die Anfang der Saison nicht gut waren. Sagst du wirklich, das ist so ein Thema für die Dolphins? Oder ist das einfach so ein schöner Punkt, mit dem man manche Leute da mal ein bisschen kitzeln kann?
Spannende Frage. Ich glaube, du kannst die Chiefs und die Dolphins da schlecht vergleichen. Also für uns hätte ich jetzt, wenn ich jetzt über die Chiefs reden würde, die hätten gegen die Bills und gegen die Bengals oder gegen die, keine Ahnung, wie bei euch Eagles verloren, dann wäre das für mich kein Zeichen für mich in irgendeiner Form Angst zu bekommen, weil wir in der Regular Season selten was zeigen und man nicht im September, Oktober, vielleicht sogar nicht im November die große Leistung bieten muss, sondern da geht es einfach nur darum, sich für die Playoffs zu qualifizieren für uns. Und mit der Erfahrung, und das hat dann auch einen Vergleich halt mit den Patriots der letzten 20 Jahre, es geht wirklich einfach darum, die Ws einzusammeln, und wir tun uns immer schwer. Wir haben im letzten Jahr die Texans erst in der Overtime geschlagen, wir haben uns gegen die Broncos und deren Defense unter Vic Fangio immer super schwer getan, obwohl die in der Offense überhaupt nichts zusammengekriegt haben. Trotzdem waren wir da sozusagen eigentlich immer in irgendeiner Form am Struggeln und haben die Dinger irgendwie gewonnen. Letztes Jahr gegen die Colts verloren, ein absurdes Spiel. Es geht eben am Ende darum, so wenig zeigen wie möglich, so gut sich einzuspielen wie möglich, damit man im Dezember, Januar, Februar stark ist und die nötigen Siege einzuholen, um idealerweise Nummer 1 Seed zu sein, aber mindestens sicher die Playoffs zu erreichen. Das ist so ein bisschen der Gameplan der Chiefs in jedem Jahr. Und ich finde, das hat damit zu tun, dass du eben aber auch einen Track Record hast, dass du weißt, wie du gegen solche Teams spielst, wie du in den Playoffs anders spielst, was du dabei entwickelst, und Andy Reid als Coach da einfach eine klare Philosophie hat, in die Richtung geht. Ich kann bei den Dolphins nicht so richtig einschätzen. Für mich ist das Dolphins-Team eins, was unfassbar talentiert ist. Euer Coach ist noch sehr jung, aber hat mit allen Wassern gewaschen, hat alles irgendwie gelernt, weiß alles, aber ist eben selbst noch nicht so lange Headcoach und hat diese Erfahrung und diese Siege noch nicht geholt. Und ich glaube, da geht es nochmal um eine andere Richtung. Und für mich ist das ein Ausprobieren gegen gute Teams, die einen Aufgaben stellen, die man vielleicht gegen die Mittelmaß der NFL nicht gestellt bekommt. Und von daher finde ich das schon interessant, dass genau gegen die Teams, also muss ich sagen, das Chargers-Spiel war auch super knapp, also auch das hätte in die andere Richtung fallen können. Dann wären es die drei Teams, und ich bin dabei, Chargers sollten einen Winning-Record am Ende der Saison haben, die drei Teams, die stark waren, gegen die ihr nicht so gut ausgesehen habt. Und das ist einfach interessant, weil ich mir vorstellen könnte, dass das auch bedeutet, hey, die geben euch eben doch andere Aufgaben. Das Team ist extrem gut darin, Schwächen von schwächeren Teams auszunutzen und mit den Stärken der Offense dann auch gnadenlos vor Aufgaben zu stellen, die einfach nicht lösbar sind. Spannend ist es eben, und das muss man ja irgendwann beweisen, spätestens in den Playoffs müssen die Dolphins beweisen, dass sie gegen Teams, die ihnen schwierigere Aufgaben stellen, Lösungen finden. Und aktuell habe ich das Gefühl, und das ist dann so ein bisschen das Zeichen, dass ich gehe, dass gerade wenn man in der ersten Halbzeit schwierige Aufgaben bekommt, die Dolphins nicht in der Lage sind, in der Halbzeit mit Analyse, mit Veränderungen dann die Lösung zu finden, um die Spiele zu gewinnen. Und da habe ich einfach tausendmal lieber einen Andy Reid, der so lange schon dabei ist, als einen Coach, der eure Waffen extrem gut einsetzt, der aber auf der anderen Seite eben Schwierigkeiten hat, sich vielleicht zu adjusten, wenn es Challenges gibt, die man am Anfang nicht erwartet hat.
Ja, finde ich faire Beurteilung. Ist halt, wie gesagt, weil die Diskussion natürlich bei mir jetzt ab und zu schon mal aufkam. Und ich einfach, es ist eine interessante Diskussion, finde, was die Ansichten dort sind. Aber cool. Gibt es Fragen, die du zu den Dolphins hast, die du unbedingt loswerden möchtest?
Ich finde es interessant zu sehen, wo ihr eure Schwächen seht. Also über Stärken müssen wir nicht reden. Die, glaube ich, kennt jeder. Und vielleicht die zweite Frage. Mich hat das überrascht, dass Devin Achane einen so großen Faktor in dem Run-Game für euch hattet. Ich wusste, der funktioniert, aber ich habe gedacht, na gut, das wird vom Scheme und der Gefahr, tief zu gehen und den Räumen, die dadurch entstehen, weil die Teams eben sehr defensiv oder konservativ dann decken, entstehen Räume, die für ein Run-Game super ist. Dass ein Mostert und vielleicht auch andere das nicht so ausnutzen können wie Achan, ist das für euch ein Zeichen, dass das ein besonderer Spieler ist? Oder wie würdet ihr das einschätzen?
Also zu Devin Achane würde ich halt einfach sagen, was mich am meisten überrascht hat, also jeder wusste, dass der Speed hat und jeder wusste, dass das vielleicht nicht fair ist, dass so ein Spieler in unsere Offense kommt. Aber was wirklich, wenn man sich den anschaut, outstanding ist, ist mit welcher auch Geduld er läuft. Er lässt das Play vor sich entwickeln. Er ist nicht einer, oh, ich sehe eine Lücke und ich weiß gar nicht genau, was Phase ist. Der hat den Speed, der weiß, dass er den Speed hat und dann wartet er kurz und dann explodiert er. Einfach auch das Spielen mit dem Speed und ich glaube, das ist, wo ich sage, das habe ich jetzt nicht so gedacht, dass der das auch auf diesem Level kann, dass der mit seinem Speed spielen kann, das wusste ich und das war auch in den vielen Analysen einfach, die man so gelesen hat, gesehen worden, aber dass er das auf diesem Niveau so schnell kann, Chapeau. Und ich hätte nicht gedacht, dass er sich so schnell klimatisiert. Und zu den Fragen der Schwächen, da haben wir Micho für, weil Micho immer gnadenlos aufzeigt, wo die Schwächen liegen bei den Dolphins.
Ja gut, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also ich bin, ist ja auch Devin Achane, über den wir eigentlich da reden wollen. Klar ist das ein guter Spieler. Aber man muss das Spiel gegen die Broncos, finde ich, zum einen ein bisschen ausklammern, weil da ist dieses gegnerische Team einfach in sich zusammengefallen. Und zum anderen glaube ich nicht, dass es an dem einzelnen Spieler liegt, dass unser Run-Game im Moment nicht so gut funktioniert, sondern dass es tatsächlich an der O-Line liegt. Das heißt, von wegen der unser Run-Game würde, glaube ich, auch mit Mostert und auch mit Wilson besser funktionieren, zumindest wesentlich besser, wenn die O-Line dementsprechend komplett Starting-Formation da drauf spielen würde. Im Moment spielen wir ja quasi nur mit Backups. Dass Agent das Team grundsätzlich besser macht, ist nicht die Frage. Das tut er, aber nicht in dem Maße, wie man immer glaubt. Wenn man das Spiel gegen die Broncos halt eben rauslässt, dann sieht man das auch. Hauptschwachpunkt ist bei uns einfach die O-Line, die Verletzungsgeplagte.
Aber ansonsten siehst du keine Schwachstellen?
Gut. Schwachstellen gibt's immer. Was sehe ich noch? Also O-Line ist die Hauptschwachstelle. Schwachstelle Nummer 2 ist, dass unsere D-Line zwar verdammt gut ist, mir aber ein bisschen die Production fehlt, das habe ich auch schon mal gesagt.
Und Production heißt Pressures, aber keine Sex?
Ja, im Prinzip ja, genau. Also wir machen auch Sex, klar, aber halt nicht in dem Maße, wie es nötig wäre. Dadurch leidet vor allen Dingen das im Bereich Third Down. Finde ich, das merkt man ganz deutlich. Und dass zwischenzeitlich unsere Secondary Arc verletzungsbedingt ausgedünnt war und da auch noch nicht in Topform ist, das sind so die Probleme, das sind so die Schwachstellen, die wir haben. Und das sind gar nicht so wenige.
Gut, Tobi, möchtest du irgendwas noch ergänzen zum Thema Schwäche?
Nee, ich denke, Micho hat da schon grundsätzlich vieles zu gesagt. Ich möchte vielleicht an das anschließen, was Daniel gesagt hat. Ich bin da relativ entspannt, weil man die Saisonziele, die die Dolphins haben oder haben sollten, nicht im September oder Oktober erreichen muss. Auch wir haben nach dem Frankfurt-Spiel eine Bye Week. Dann kommen doch einige, gerade auch aus der Secondary, wieder zurück. Und ich sehe gerade auch im Hinblick auf Dezember oder Januar, der für die Dolphins möglichst lang sein sollte, schon recht positiv voraus. Und das hatte ich so in den letzten Jahren nicht.
Ja, das ist, denke ich, ein neues Gefühl für die Dolphins, was vielleicht auch dann natürlich in das, dass die Dolphins sich noch so ein bisschen beweisen müssen, was Daniel ja angesprochen hat, irgendwie mit einstimmt. Ansonsten Schwächen, wie gesagt, Verletzungen sind, glaube ich, die größte Schwäche, weil die bei uns dann schon irgendwie uns stark getroffen haben. Jetzt kommen Spieler Stück für Stück zurück. Xavier Howard ist wieder fit für das Spiel gegen die Chiefs. Javon Holland ist zurück. Und ja, Jalen Ramsey haben wir letzte Woche schon gesehen. Terron Armstead trainiert zwar wieder. Ich glaube zwar nicht, dass er spielt. Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich so ein so eine ganz, ja, nebelige Geschichte, ob das jetzt wirklich so ein Thema ist wie letzte Woche, wo Connor Williams auch erst draußen saß. Und ja, aber Mike McDaniel schafft es, die O-Line so ein bisschen zu kaschieren, indem Tua den Ball dann innerhalb von 2,1 Sekunden los wird, was ein bisschen verrückt ist, aber es ist ja sehr gut geschemt mit den Spielern, die wir haben. Weitere Fragen, Daniel?
Vielleicht insgesamt nochmal, ich finde den Strength of Schedule bei euch ganz, ganz interessant. Ihr habt ja wirklich am Ende der Saison nochmal echt harte Brocken und glaube, ich habe den dritt- oder viertschwersten Schedule am Anfang des Jahres gehabt. Hat natürlich klar mit eurer Division zu tun. Wie sicher seid ihr euch, dass ihr die Division gewinnt? Weil ich das bei euch schon nochmal, also bei den Jets rennt Aaron Rodgers schon wieder auf dem Footballfeld rum und wirft Bälle. Die Bills, keine Ahnung, weiß man nicht so recht, ein bisschen Wundertüte aktuell. Die Patriots, glaube ich, kann man vernachlässigen, aber ist das ein Problem? Könnte das für das Team am Ende auch eine Schwierigkeit sein, dass die Division und der Schedule am Ende so stark ist? Weil das natürlich auch bedeuten kann, dass man relativ früh in den Playoffs schon auf gute Teams treffen könnte, oder? Und gewinnt, also glaubt ihr daran, habt ihr ein gutes Gefühl dahin, dass die Division am Ende an die Dolphins geht?
Ich glaube, die Division ist offen. Also die Jets, das ist schon ein bisschen verrückt, dass die jetzt tatsächlich 4-3 stehen. Da bin ich gespannt. Du hast Rodgers schon angesprochen, dass ich bin da ein bisschen komisch, was da abgeht. Aber schauen wir mal. Die Dolphins spielen, wenn man sich den Schedule anschaut, noch die Raiders. Wir spielen die Washington Commanders und wir spielen die Tennessee Titans. Das sind drei Must-Win-Games. Also die drei Spiele musst du gewinnen. Und dann haben die Dolphins 9 Siege. So, und dann kommen halt die Knüller. Also ich denke, dass die Dolphins einen guten Shot haben. Einfach, weil sie auch von den letzten 5 Spielen 4 zu Hause spielen. Gegen die Titans, Jets, Cowboys und zu Hause gegen die Bills. Dementsprechend habe ich ein eher positives Gefühl in die Richtung. Würde aber sagen, dass es immer noch ein Coinflip ist, gerade weil wir das letzte Spiel gegen die Bills haben. Die Jets liegen auch nur 2 Spiele zurück. Und es kommt so ein bisschen drauf an. Ich sag mal, wenn die Dolphins jetzt das Spiel gegen die Chiefs gewinnen und dann Bills oder Jets strugglen, dann ist die Tür relativ weit offen. Aber ansonsten, wenn die Dolphins jetzt verlieren, Bills gewinnen, dann ist es sowieso wieder ausgeglichen. Ich denke, es ist ein Coinflip. Ich sehe die Chancen nicht schlecht, aber ich weiß es nicht. Tobi, wie schätzt du die Chancen ein?
Ich sehe sie gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wenn wir vernünftig, wie du das schon angewähnt hast, durch die nächsten Wochen kommen. Wir haben jetzt die Bye-Week und danach kommen Raiders, Jets, Commanders, Titans, nochmal die Jets und dann zu Hause die Cowboys, zu Hause die Bills. Gut, in Baltimore kriegen wir immer einen auf den Arsch, das ist traditionell schon so. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Dolphins mit 11-6 da rausgehen und dann wird man sehen, wofür das taugt. Wenn wir nicht beide Spiele gegen die Jets verlieren, sieht's auch mit der Division gar nicht so schlecht aus. Ich bin ehrlich gesagt relativ gespannt auf das Spiel Bills Jets am Mitte des Monats, 19. November ist es. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da rauskommt. Die Jets spielen noch die Browns. Die Jets spielen Ende Januar noch gegen die Patriots. Was mit Aaron Rodgers ist, ja, das kann, denke ich, keiner von uns wirklich valide sagen, ob der vor den Playoffs nochmal wiederkommt. Wie das aussieht, muss man einfach sehen. Aber die habe ich jetzt für das Playoff-Rennen nicht so auf dem Zettel, weil ich nicht glaube, und da hat mich das Spiel gegen die Giants jetzt am Wochenende aus meiner Sicht auch ein bisschen bestätigt. Klar, sie haben es irgendwie gewonnen, aber so ein Spiel gewinnst du auch nur gegen die Giants. Also es wird da auch noch Gegner kommen, die die Jets mehr fordern und wo sie einen Zach Wilson bräuchten, der konstant gute Leistungen bringt, zu denen ich ihn nicht imstande sehe. Also von daher, die werden auch noch so ihre Phase bekommen. ich sehe nicht, dass die Jets 11 Siege kriegen. Sagen wir es mal so. Von daher bin ich da entspannt. Und wir sind nicht in der Situation als Dolphins, gerade auch aus Sicht der letzten Jahre und aus Sicht der Anspruchshaltung, dass wir sagen, wir müssen die Division gewinnen, das müssen die Bills. Wir können die Division gewinnen. Also ich sehe uns sicher in den Playoffs relativ. Wir haben eine gute Chance, die Division zu holen. Aber es kann natürlich dann dazu kommen, dass im letzten Spieltag in Miami es gegen die Bills dann um den Division-Titel geht. Und dann will ich mal sehen, was da rauskommt.
Ja, ich glaube, ja, müssen ist immer so relativ gesehen. Ich weiß nicht.
Ich würde sie gerne gewinnen, um in der ersten Playoff-Runde ein Heimspiel zu haben. Das wäre sicherlich ein Riesenvorteil, auch mal ein Playoff-Spiel zu gewinnen.
Ja, aber
das wäre ein Riesenvorteil.
Bills werden jetzt keine Poverty-Franchise, nur weil sie Zweiter werden in der Division und dann die Playoffs erreichen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Micho, willst du noch ein kurzes Statement dazu geben, nachdem
Kurz. Ja, also ich gebe Tobi insofern recht, als ich sage, vor den Jets habe ich keine Angst. Die sind trotz des Records für mich eigentlich das schlechteste Team in der Division. Das habe ich schon gesagt, bevor Rodgers verletzt war. Das sage ich erst recht jetzt ohne Rodgers. Und die Bills sind uns auf den Fersen. Die Bills sind zwar im Moment eine Wundertüte, aber ich glaube auch, es kommt auf den letzten Spieltag an. Und das Rennen ist sehr ergebnisoffen. Natürlich hätte ich gern einen Division-Sieg oder eine Bye, aber letzten Endes nehme ich auch einen zweiten Platz und glaube trotzdem, dass wir weit kommen können.
Ich hoffe, das hat die Frage also ein bisschen beantwortet, Daniel.
Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und damit kommen wir zu den Keys to Win. Und da würde ich, Micho, du startest einfach mit den Keys to Win für die Miami Dolphins.
Ja, Keys to Win. Was müssen wir tun? Third Downs. Ist eine Geschichte, da müssen wir endlich zupacken, da müssen wir stoppen. Es kann nicht sein, dass wir bei Third Downs regelmäßig irgendwie 6-7 Yards kassieren und neue 3 Downs für den Gegner kommen. Da müssen wir dicht halten. Wenn wir das nicht tun, und können die Chiefs, und das kann Patrick Mahomes, langsam, aber sicher das Feld hochlaufen. Wir sind dann irgendwo von der Big Play Offense abhängig und dann wird es tatsächlich auch für uns relativ schwierig. Also das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wir hatten schon mal gesagt, wir müssen das Run Game irgendwo etablieren, um eine Fallback, um eine Fallback-Option zu haben. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ja, Terrence Kelce, soweit es uns möglich ist, irgendwo unter Kontrolle haben von den anderen Receivern. Ja, die können auch Bälle fangen. Jeder in der NFL, fast jeder, kann Bälle fangen und gut spielen. Aber das ist tatsächlich der Spieler, den man am ehesten ein bisschen unter Kontrolle halten muss, dass man Patrick Mahomes dazu zwingen muss, eventuell zu einem anderen Receiver zu werfen, zu einem zweiten Read oder sowas zu gehen. Das sind so die Hauptsachen. Ist jetzt nichts Dramatisches, nichts wirklich Überraschendes, aber das muss gegen die Chiefs soll es auch nichts Besonderes sein. Wir müssen unsere Leistung abrufen und wir müssen die Chiefs in den entscheidenden Momenten halt stoppen. So blöd, so simpel sich das anhört. Und so schwer wird es auch.
Ja, ein Punkt mehr scoren als der Gegner. Daniel, was sind die Chiefs zu gewinnen für die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins?
Also ja, immer so ein bisschen allgemein gefasst und es klingt eben so ein bisschen generisch, aber für mich in dieser Saison ist das große Problem der Offense der Chiefs und das muss sich ändern, ist die Red Zone Offense, also gegen die Broncos fatal, über 2 Spiele, glaube ich, 1 von 7 oder 8 oder so, im letzten Spiel keinen einzigen Touchdown gemacht, insgesamt über die Saison hinaus haben wir mehr oder weniger 50% der Red Zone Drives zu Touchdowns gemacht. Das ist viel zu wenig und im letzten Jahr waren es 70%, da waren wir top of the league. Ich glaube, dass die Run Defense dafür sorgen muss, dass die Dolphins die Uhr nicht wegnehmen können und Mahomes vom Spielfeld halten können und dass wir am Ende deutlich konservativer in der Offensive spielen müssen, um Turnover zu verhindern. Also mit 5 Turnovern werden wir in so einem Spiel keine Chance haben. Hatte vorhin schon gesagt, ich glaube, dass da mache ich mir keine Sorgen, dass Mindset richtig sein muss, dass Hill und Waddle am Ende contained werden müssen, damit die nicht am Ende 4 oder 5 Touchdowns machen in dem Spiel. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass eure O-Line Sorgen zu Pressure und Sacks führen müssen. Also am Ende müssen wir die Schwäche, die es da gibt, die das Team da aktuell offenbart konsequent ausnutzen mit dem Pass Rush und mit dem Pressure, den wir da haben, sehr kreativ Tour dafür vor wirklich schwierige Aufgaben stellen. Und vielleicht der Way to Win, den ich am wichtigsten finde, die Chiefs Fans müssen das den Deutsche Bank Park zum Eurohead machen, also dem europäischen Pendant zum Arrowhead.
Den Namen habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber fair. Tobi, gibt es etwas, was du ergänzen möchtest?
Ich kann meine Liste nach Daniel und Micho jetzt einmotten. Mehr hatte ich auch nicht draufstehen. Ich hatte nämlich die Punkte da auch so draufstehen. Ne? Also Chiefs Pass Rush musst du nicht stoppen, musst du nur so weit verlangsamen, dass Tua 2,1, 2,2 Sekunden Zeit hat. Du musst das Running Game durchbringen und damit die Schwäche der Chiefs adressieren. Du musst in der Secondary versuchen, dass die Chiefs Wide Receiver weiterhin so, ich nenne es mal solide aussehen, wie sie bisher in der Saison ausgesehen haben. Du musst versuchen, Kelce unter Kontrolle zu halten. Wie Daniel schon eben gesagt hat, stoppen wirst du ihn nicht können. Und wahrscheinlich musst du verhindern, um das mal einmal erwähnt zu haben, dass seine Freundin ins Stadion kommt.
Ja, das musst du natürlich als unser Celebrity-Expert natürlich mit reinbringen. Danke natürlich dafür. Und damit sind wir bei Snack a Player. Und Tobi, weil du gerade da bist, welchen Spieler würdest du von den Kansas City Chiefs snacken?
Ich hatte von meiner eigentlichen Wahl her, das wäre Joe Tooney gewesen, weil ich den als Spieler relativ gerne mag. Ich bin aber leicht abgewichen und ich hätte gern Creed Humphrey. Also ich finde, der ist als Center Box stark. Ich versuche ja immer noch irgendwie Connor Williams wieder zurück zum Left Guard zu schieben. Und ich denke, dass Creed Humphrey eine logische und sehr gute Wahl wäre, um unsere O-Line zu verbessern.
Ja, ich sehe die logische Konsequenz daraus. Daniel, welchen Spieler hättest du denn gerne für die Chiefs von den Miami Dolphins? Gibt es eine Reunion oder hättest du lieber wen anderes?
Spannend. Wenn man sich die Schwächen gerade anguckt, dann ist ein Receiver natürlich irgendwie dankbar. Ich glaube, ich würde lieber Jalen Waddle als Tyreek Hill aktuell haben, weil ich glaube, dass die Karriere da einfach nochmal ein bisschen Tick länger ist. Das wäre schon, glaube ich, einer der Namen, einer der Hände, die ich gerne hätte. Ich würde mich über Devin Achane aber auch nicht beschweren, weil ich glaube, dass im Run-Game da noch einiges mehr gehen würde und dass die Chiefs nochmal deutlich vielseitiger machen würde.
Ja, cool. Und dann, Micho, wen würdest du dir holen?
Schwere Entscheidung. Also klar, die offensichtliche Wahl wäre halt Patrick Mahomes. Und auch wenn wir mit Tua sau zufrieden sind im Moment, hatten wir ja vorhin die Diskussion nach wie vor, dass Patrick Mahomes der beste Quarterback der Liga im Moment ist. Ja, dann wäre es halt Patrick Mahomes. Punkt.
Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Die andere Wahl, die sag ich vielleicht hinterher noch, weil die ist tatsächlich auch sehr seltsam, glaube ich.
Die Dolphins brauchen noch einen guten Backup-Quarterback, ne?
Wow. Oh, nee, also ich hätte auch, also da führt für mich gar keinen Weg dran vorbei, dass das Patrick Mahomes ist. Natürlich, Leo Chanel wäre cool, aber das ist jetzt kein Spieler, wo ich sage, wenn ich mir einen wünschen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall der. Und abgesehen von Patrick Mahomes wäre es, um da noch einen Spieler zu nennen, ich denke Travis Kelce, weil das ist einfach ein Spieler, der in einem Scheme von Mike McDaniel, glaube ich, das Ganze nochmal auf ein Level schiebt, das nochmal ein Stückchen besser sein kann und der einfach in seinem Set als Tight End so komplett ist wie ganz, ganz wenige in dieser Liga. Da gibt es quasi immer nur irgendwie 3-4 Stück maximal, die so ein Set haben. George Kittle wäre so der andere Name, der mir da auf diesem Niveau, natürlich mit mehr Verletzungssorgen, aber der mir auf diesem Niveau ins Gedächtnis kommt, Mark Andrews. Aber ja, das wäre.
Ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise.
Ja,
ich hätte definitiv mit Taylor Swift gerechnet, aber.
Ich habe aber noch einen anderen Spieler.
Das könnt ihr behalten, ganz ehrlich.
Ich habe einen anderen Spieler, der wird
tun. Aber ihr wisst, dass mit Taylor Swift Travis Kelce etwa doppelt so gut ist. Das wollte ich nur gesagt haben.
Ja, deswegen, ich fange die ja vom Stadion ab. Keine Sorge, krieg ich ja nicht.
Das ist gut, weil wenn Tobi im Stadion ist, dann läuft es meistens nicht so gut. Deswegen ist Tobi im Spiel gegen die Panthers, nachdem es 14-0 für die Panthers stand, auch rausbegleitet worden. Und seitdem, danach haben die Dolphins natürlich aufgedreht. Ja, Tobi, trink doch mal einen Kaffee mit Taylor Swift. Auch wenn sich das gerade gar nicht komisch anfühlt, sowas zu sagen.
Du bist doch ein Swiftie, dachte ich.
Ja, bin ich.
Ja, siehst du. Ich nicht.
Die können von mir aus die Halbzeit schon machen, habe ich gar kein Problem. Dann muss ich aber vielleicht auch wieder nach Mexiko oder wo startet die
Brasilien, 9.11.
Oder Brasilien. Der Error Tour.
Wir sind doch alle Swifties. Wenn sie ins Stadion kommt, gewinnen wir. Es gibt noch kein Spiel, was die Chiefs verloren haben, wenn Taylor Swift im Stadion war.
Ja gut, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Regular Season Game zu sehen, wo die Chiefs verlieren?
Stimmt, ich war auch, ich war zweimal im Stadion im Arrowhead und einmal habe ich sie verlieren sehen in 2001. Von daher passiert.
Ja, gut. Aber Michael, du wolltest irgendwie noch kurz was ergänzen, bevor
wir dann. Wenn du tatsächlich für Patrick Mahomes entschieden hättest, hätte ich einen anderen Spieler, der tatsächlich vielleicht etwas seltsamer ist. Und zwar würde ich dann, glaube ich, Harrison Butker nehmen. Meiner Meinung nach ein extrem treffsicherer Kicker, eine gute Quote, auch aus langer Distanz. Und auch wenn ich Jason Sanders grundsätzlich mag, ist er mir im Moment nicht konstant genug. Und Harrison Butker könnte, glaube ich, noch mal so einen Ticken, vor allen Dingen auch einen Ticken die Strategie verändern, sodass du halt eben vielleicht auch mal aus weiter Entfernung dann den All-Time-Record an Punkten holen kannst, problemlos oder so.
Na, du willst ja, die Dolphins wollen ja keine Field Goals kicken, wir wollen ja Touchdowns scoren. Uff. Aber gut, das apropos Touchdown-Scoren, das ist natürlich die Überleitung des Todes, weil bevor wir jetzt alle wieder in die Himmelsrichtung gehen, die Kansas City Chiefs sind aktuell bei den Buchmachern 1,5 Punkte Favorit. Ich denke, das fühlt sich fair an aus den Entwicklungen dieser Saison und wie sich beide Teams zeigen. Das Over-Under ist das höchste, oh Wunder, diese Saison, diesen Spieltag. Also das ist bei den Dolphins irgendwie jetzt immer so 50,5 Punkte. Micho, wie geht's aus? Also wer gegen den Spread und Over-Under, wird's gerissen oder nicht?
Also viele gehen ja von so einem Shootout aus, das sieht man noch am Over-Under. Ich bin da eindeutig Under. Ich denke, dass die Chiefs diese Saison bewiesen haben, dass sie eine gute Defense haben. Ich glaube, dass unsere Defense gerade wegen der Line immer noch stark unterschätzt wird. Sie hat auch noch nicht so wahnsinnig viel vom Scheme her gezeigt. Ich glaube aber, dass die individuelle Qualität, das haben wir im letzten Spiel schon gesehen, besser wird. Von daher treffen zwei starke, wahrscheinlich Defense das Spiel dominierende Mannschaften aufeinander, obwohl unsere Offense eigentlich stärker sein sollte. Leider befürchte ich, dass letztendlich die Schwächen unserer O-Line dazu führt, dass wir das Spiel mit 5 Punkten verlieren.
Alles klar. Daniel, wie schätzt du das ein?
Ich, sehr Wunsch. Ich wünsche mir ein Shootout und ich wünsche mir, dass wir ein Spiel sehen, was wirklich yardstechnisch, aber auch von den Teams her uns alle mitreißt, weil ich glaube, das würde Deutschland gut tun, das würde insgesamt den beiden Teams auch gut tun. Jetzt bin ich mal ganz hart. Ich erinnere mich immer noch an ein Spiel sehr, sehr gerne, obwohl wir es verloren haben. Das war, glaube ich, das 53-51 gegen die damals noch. Ich glaube, das war schon die LA Rams. Aber das war ein Spiel, was sensationell war. Und die Richtung würde ich gerne gehen. Also ganz klar over und mal gucken, ob wir die 80 nicht packen.
Okay, aber du sagst, dass die Chiefs gewinnen oder nicht oder unentschieden?
Ich kann mich jetzt lange daran, nicht mehr daran erinnern, dass die Chiefs 2 Spiele in Folge verloren haben. Von daher definitiv die Chiefs.
Das dachte ich mir schon. Tobi, ich meine, bei dir muss ich nur fragen, wie hoch die Dolphins gewinnen, weil du kannst nicht gegen die Dolphins tippen, aber Over-Under?
Auf jeden Fall Over. Ich erwarte auch sowas in Richtung Shootout. Zwar nicht 80, aber ich denke so 55, 60 Punkte könnten wir schon erwarten und der Spread 2.
Alles klar, dann bleibe ich noch.
Ganz Nummer.
Ich glaube.
Für mich und Jason Sanders plus 50 Yards plus Field Goal, damit er nur um mich um mal zu beweisen, dass er dann auch kann.
Okay. Ich gehe davon aus, dass die Chiefs, ich meine, ich gehe mit Preseason Predictions, das passt bisher alles einigermaßen, bis auf das erste Spiel. Die Chiefs werden das gewinnen mit 7 Und ich gehe aber auch mit Over. Ich kann mir auch vorstellen, dass beide Defenses scoren, einfach aufgrund dessen, wie sie aktuell drauf sind. Ich meine, im letzten Spiel gegen die Chiefs, ich meine, das war das letzte Spiel, Patrick Mahomes hatte, glaube ich, 3 Interceptions. Trotzdem haben sie es gewonnen, die Chiefs. Und ich kann mir auch vorstellen, dass beide Defenses irgendwie einen Scoop and Score oder einen Pick Six haben werden. Das ist definitiv im Bereich des Machbaren. Und die Offenses sollten einfach, ja, beide zwischendurch mal das ein oder andere Löchlein zeigen. Und gerade die Dolphins sind da ein bisschen nicht so gefestigt wie die Chiefs, aber da ist ja die Explosivität der Dolphins Offense gerade vielleicht ein bisschen anders. Wunderbar. Dann haben wir das Ganze soweit rum. Micho, Tobi, gibt es noch etwas, was ihr anmerken möchtet? Ich höre, das ist nicht der Fall.
Bis auf die Tatsache, dass wir eine Stunde fast geschafft haben, sind wir gut, ja.
Ja, dafür, dass wir überzogen haben und dafür, dass du zu Gast warst, möchte ich nochmal großes Dankeschön sagen, Daniel, an dich.
Nee, vielen Dank an euch für die Einladung. Also am Ende sehr unterhaltsame Fragen, die ich selten in solchen Team-Podcasts bekomme. Also am Ende ist es ganz oft dann eher so sehr, sehr, sehr auf das Spiel bezogen. Also hat Spaß gebracht.
Ja, bist natürlich, falls es in den Playoffs soweit sein sollte, dass wir da aufeinandertreffen, natürlich wieder herzlichst eingeladen. Für die Zuhörenden da draußen, ich habe euch mal den Link zum Podcast von Daniel in die Shownotes gepackt. Die Footballerei sollte bekannt sein. Auch da werdet ihr da morgen noch Sachen von hören, beziehungsweise sehen auf Social Media, weil die eben die Folge über Mike McDaniel mit Kutsche und mir haben. Dementsprechend, das findet ihr in den Shownotes. Und dann ja, wünsche ich uns allen einfach eine wunderbare Zeit in Frankfurt. Ich glaube, das wird ganz, ganz großartig. Ich hoffe, das Spiel steht dem im Nichts nach. Und haut überall noch ein Follow rein, da, wo ihr die Podcasts findet. Also bei uns kennt ihr es ja, aber auch beim Chiefs Kingdom. Lasst da gerne ein Follow da, einfach um die Infos da auch abzugrasen. Das ist immer auch sehr, sehr unterhaltsam, was die Jungs dort produzieren. Sehr informativ auch. Und immer noch mal ein anderer Blickwinkel auf die Teams.
Habt ihr eigentlich auch schon einen WhatsApp-Channel?
Nee, wir haben keinen WhatsApp-Channel.
Kann ich super empfehlen. Also, wenn ihr wissen wollt, was gerade passiert und wo was läuft, einfach der Das Kingdom WhatsApp-Channel ist auf daskingdom.de auch verlinkt, wenn ihr Interesse habt, nur für dieses Wochenende, um zu sehen, was einfach in der Stadt passiert. Wir versuchen da wirklich, wirklich minutenaktuell zu gucken, was gerade wo passiert, wo man hingehen kann. Was für Links es gibt. Ich habe gesehen, dass Tyreek Hill eine Signing-Session hat in der Innenstadt am Freitag zum Beispiel um 16 Uhr. Also was sieht man bei uns im WhatsApp-Channel.
Ja, Tyreek Hill um 16 Uhr?
Ja, genau, 16 Uhr, Zeil 121, das kann ich dir sagen, weil unser Partner das genau da sozusagen seinen Shop hat in dem gleichen Gebäude. Und wir genau dort, wo Tyreek Hill sein Signing machen wird, Zeil 121, erster Stock, da hat er nämlich auch einen Shop mit seinem, ich glaube, Soulware heißt die Brand. Und da werden wir den Footballerei-Podcast die nächste Woche aufnehmen.
Ach, wie cool. Nee, tatsächlich hatte ich bisher nur vom Signing von Raheem Mostert um 17 Uhr bei Snipes am Freitag.
Wer will Raheem Mostert, wenn du Tyreek Hill kriegen kannst, oder?
Das ist immer eine Frage, die man sich stellen muss, ne? Aber ich würde beide nehmen, gar keine Frage, aber cool, das wusste ich noch nicht.
Ich kann aber ganz kurz die Informationen mit euch teilen, dann könnt ihr sie auch weitergeben. Freitag von 17 bis 19 Uhr gibt es ein Tyreek Hill Meet and Greet im Shop von seinem Soul Runner, heißt es, glaube ich, Zeil 121 direkt in der Innenstadt.
Nice, sehr, sehr cool, danke für die Info, Tobi.
Ja, geht da bitte alle hin, dann habe ich mehr Zeit mit Raheem Mostert.
Das klingt komisch, aber okay, Micho.
Ja, ausnahmsweise jetzt noch was nicht für Frankfurt. Es fällt mir doch noch etwas ein, was ich ergänzen muss. Ich habe vorhin bei unserer schönen Goat-Diskussion ja gesagt, von wegen, dass meiner Meinung nach der beste Footballspieler aller Zeiten halt eben kein Quarterback ist. Und den Namen möchte ich zumindest noch in die Runde werfen, weil ich finde, der Name hat es verdient.
JJ Watt, und damit haben wir die Diskussion beendet.
Hä?
Entschuldigung.
Hallo, das war ein großartiger Moment, den hast du jetzt vollkommen zerstört. Das war so ein erhabener Moment, als ich seinen Namen aussprechen wollte. Ich wollte noch sagen, jeder kann ihn googeln, der ihn nicht kennt.
Ich finde es das super, dass du Derek Thomas jetzt den besten Footballspieler der Zeiten findest. Finde ich beeindruckend. Das hätte ich in einem Dolphins-Podcast nicht erwartet.
Ja. Uwe von Schamann, um es mal ganz rund zu machen. Ja.
Aber Tobi ist noch fast am nächsten dran. Jim Thorpe. Wer ihn mal googeln möchte, sollte das tun. Ist meiner Meinung nach der beste Footballspieler aller Zeiten.
Wild. Okay, damit lassen wir das jetzt auch einfach stehen. Aber wir können gerne uns irgendwann nochmal treffen für so eine Diskussion. Ich finde das Thema nämlich super, super spannend, wenn man es wirklich mal irgendwie Base gerade zieht und auch die einzelnen Parallelen zieht zwischen den einzelnen Spielern und so weiter und so fort. Aber gut, das ist eine Diskussion für wann anders. Und wie gesagt, freut euch auf Frankfurt. Es gibt verschiedene Signings, Tyreek Hill, Raheem Mostert. Schauen wir mal, was noch so ist. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.